Herzlich willkommen zum Cipresso Impuls Podcast, der Podcast für Projektmanagement, Führung und Agilität. Mein Name ist Patrick Heidt und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Ich habe mir die ersten 119 Episoden des Cipresso Impuls Podcasts angeschaut und einmal herausgesucht, welche Episoden die meisten Zugriffszahlen hatten. Das Ergebnis hat mich ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Auf Platz 1 und 2 sind zwei Episoden mit jeweils einem Interview und die Episoden 3, 4 und 5, das sind eher kürzere Episoden mit Tipps und Tricks. Ich habe mich dazu entschlossen, diese 5, also meine Best-of sozusagen, nochmal neu zu veröffentlichen und dir in den nächsten Tagen zur Verfügung zu stellen. Ich wünsche dir viel Spaß bei den 5 Episoden und ich freue mich über weiteres Feedback von dir, wie du die Episoden findest, aber auch natürlich die neuen Inhalte, die jetzt auch nach und nach kommen werden. Maurice Purze ist zu Gast beim Cipresso Impuls Podcast und eigentlich geht es um Webentwicklung, aber auch um seine Remote-Tätigkeiten und...
Wobei, zum Wetter kann ich auch Interessantes berichten von meinen Reisen.
Ja, wieso?
Ja, Santa Marta zum Beispiel, da mit dem Wetter, dann in der Karibik, hier Bangkok, da gibt es interessante Sachen, so jetzt auf die Reisen bezogen und dem Wetter und so weiter. Ja. Ich bin ja eigentlich hier, ist ja volle Regenzeit gerade, aber es regnet gar nicht so viel. Ja. Also das Wetter ist sehr, sehr milde dieses Jahr in Bangkok. Normalerweise wäre ich hier in dem Viertel, wo ich jetzt bin, die meiste Zeit bis zu den Knien im Wasser, ja, ganz ehrlich.
Oh wow.
Ja, die haben extremst Überschwemmungen, deswegen ist das seit Jahrzehnten auch schon seit vielen Jahren das Gerede in Bangkok, dass man die Hauptstadt nicht auf Bangkok, sondern Richtung Chiang Mai irgendwo hin verlegt oder sowas, weil hier so oft Überschwemmungen sind. Ja. Der Süden von der Stadt war ein bisschen überschwommen, ja, also viel hätte nicht gefehlt, dann hätte ich zur Arbeit warten können, ja. Aber ja, Glück
gehabt. Wenn du sagst zur Arbeit warten, was machst du denn da?
Also ich bin selbstständig, ja klar. Also einerseits habe ich meine Firma in den USA, wo ich Webdesign mache, Webdevelopment. Das habe ich im März gegründet, ja, wie ich nach Kolumbien ausgewandert bin. Und auf der anderen Seite mache ich auch mit dem Ilke zusammen, ja, der Social CEO, der war ja auch schon vor kurzem im Podcast hier, ja.
Genau.
Und da bin ich sein Key Account Manager und Sales Manager für Österreich, ja. So, das sind meine Hauptbeobachtungen, wenn irgendwas so freelance-mäßig reinkommt, dann ja, so schreiben Artikel für Blogs zum Beispiel oder so solche Einträge. Ja.
Ich habe jetzt gerade keine Landkarte vor mir, aber jetzt hast du gesagt, du bist nach Kolumbien ausgewandert?
Genau, am Anfang, ja.
Nach Kolumbien, okay. Du bist Key Account Manager in Österreich?
Mhm.
Jetzt gerade in Bangkok?
Genau, ja. Ja, ich bin ein bisschen, also ohne dem Internet wäre mein Leben nicht so möglich, wie ich es mir gerade zurecht gemacht habe, aber deswegen freut es mich ja umso mehr, dass das alles mittlerweile möglich ist. Haben auch einige gesagt, ja, also es war eine gewisse Umstellung, ich meine, dadurch, dass ich meinen Schulabschluss quasi während der Lockdown-Zeit und so weiter gemacht habe, ja, dass man da quasi 2-3 Jahre lang eh nur daheim war, war ich dieses Remote-Arbeiten sowieso gewöhnt. Ich bin eine Generation, also ich bin im Jahr 2000 geboren, ja, jetzt 22, bin sowieso in der Generation aufgewachsen, wo das Internet immer da war und so weiter. Mir fällt das ja leichter sicher auch. Und ja, also die Zeitverschiebung ist eigentlich manchmal ein größeres Hindernis, weil ich muss jetzt öfter, weil oft so Events jetzt mal mit dem Key Account Manager, also sind oft Events eher so am Abend. In den letzten Wochen bin ich jetzt oft so bis um 3 in der Früh munter geblieben, so, ja, das ist anstrengend. Aber prinzipiell arbeite ich jetzt momentan in Zeitzone, wo ich bin in Bangkok, lieber als mit der amerikanischen Zeitzone, ja, zumindest wenn ich mit den Europäern zusammenarbeite, weil ich stehe zwischen 7 und 8 auf und bin dann fertig, ja, und kann mich vorbereiten, ist noch kein Europäer munter, ja, -5, die haben da 3, 4 in der Früh. Wenn die dann in die Büros kommen, so gegen 8 herum, dann kann ich schon voll loslegen und so weiter und ich erreiche mehr Leute, ja. Im amerikanischen Zeitzone, da bin ich aufgewacht und dann sind die schon fast, also 2 Stunden später sind die schon eingegangen,
ja. Naja, klar, genau. Wir hatten jetzt gerade eben, bevor ich auf Starten gedrückt habe, hatten wir schon gesagt, gerade 5 Stunden Unterschied, also Zeitunterschied 5 Stunden. Ja, von daher, bei mir ist es jetzt 10, bei dir ist es 15 Uhr.
Genau.
Das geht ziemlich gut. Also ich habe auch Erfahrungen mit Teams aus Singapur oder Indien. Das geht zeitzonentechnisch ziemlich gut. Ja. Kompliziert wird es, wenn du dann ein gemischtes Team hast mit Europäern, Asiaten und Amerikanern.
Boah, ja, das ist sehr anstrengend.
Du alle 3 Zeitzonen über,
kann ich sagen,
halt da irgendwie einen Nenner finden musst.
Weil ich mache ja Cold-Akquise und so weiter durch meine amerikanische Firma, vor allem in Amerika. Verschiedene Gründe, warum es hauptsächlich dort ist. Und das ist dann schon, also ist momentan so knapp 12 Stunden, ja, plus minus. Das ist dann schon, ja, also das heute habe ich es geplant, heute werde ich wieder bis um 4 munter bleiben in der Früh halt die Akquise drüben.
Okay.
Ja, aber ich habe das gewählt, ich finde es okay, ich bin selbstständig, muss mich drum kümmern. Ja,
ja. Ja klar, genau. Ja. Ja, ich habe gewählt, einen Espresso heute mal mitzubringen. Mhm. Der Podcast Cipresso, man hört das jetzt vielleicht hier.
Okay.
Cipresso leitet sich ja von Espresso aus mit kurzen und knackigen Impulsen. So bin ich gestartet in den Podcast. Ist jetzt nicht mehr ganz so, weil ich jetzt vermehrt Interviews führe. Mhm. Und Interviews, die gehen ein bisschen länger. Was ja. aber für mich komplett okay ist. Ich hoffe, dass es auch für die Hörer und Hörerinnen okay ist. Gerne nehme ich da auch Feedback an jetzt an der Stelle. Wenn die Interviewfolgen zu lang sind, bitte einfach mal Rückmeldung geben. Ich habe mir jetzt jedenfalls einen Espresso gegönnt. Bei dir wäre es ja jetzt eigentlich auch in der Zeit.
Ja, du, ich hatte vorher eben erst einen Kaffee. Ja. Immer, aber eine Wasserflasche daneben hier. Also, ja. Das ist auch interessant, wenn es hier um Lieferungen geht oder so etwas. Ja, die sind hier sehr technologisiert, selbst in Thailand so. Ja, jetzt nicht auf dem Japan-Niveau. Ja, das ist das interessanteste Land, das am meisten technologisierte und mit Südkorea natürlich. Aber hier, die liefern dir das quasi wirklich bis an die Haustür und so weiter. Also die haben das perfektioniert, ja, dass du dein Haus, deinen Raum echt nicht verlassen musst.
Ja. Super.
Generell die ganzen Asiaten, ja, das ist sehr interessant. Ja. Natürlich gehe ich da manchmal, also am Anfang ist das natürlich gut, wenn du ankommst mit dem Flug, vor allem wenn du zum ersten Mal hier bist. Ja. Asien hat halt jeder Kontinent, so Hemisphären wie Lateinamerika, Europa und Asien, die haben ja quasi ihre eigenen Gewohnheiten, sage ich jetzt mal. Es sind einfach so eigene Hemisphären, die komplett unterschiedlich sind von den Angewohnheiten her. Ja. Und da hilft es natürlich, wenn du ankommst in ein Land, wo du dich null auskennst, ja, wo du auch jung bist und so weiter, dass du mal dir das nach Hause liefern kannst, dein erstes Essen, nachdem du gelandet bist, vor allem nach einem längeren Flug. Ja. So, der Flug war sehr anstrengend hier rüber. Ich meine, ich bin mit Qatar Airways geflogen, das habe ich jetzt mit Abstand die beste Airline. Ja. Die schlimmste war TUI, knapp noch hinter Lufthansa. Aber da hatte ich einen 8-Stunden Layover und da bin ich in die Lounge reingegangen, aber die war komplett überfüllt, ja. Also die Business Class Lounge, die haben es geschlossen gehabt, weil so viele Leute davor gestanden sind. Ich hatte einen Free Pass, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann muss ich halt eine andere Lounge suchen, die haben ja 3 große. Und bei dem anderen sind aber auch so viele gestanden und gesagt, ja, wurscht, egal, stellen die mich halt einmal an, weil was soll ich jetzt machen? 8 Stunden herumgehen und.
Naja, klar. Ja.
Und ja, aber das waren so viele Leute da drin, also. Ja, zum Glück war es wenigstens ein Free Pass und ich habe nicht gezahlt dafür. Das wär nervig gewesen, ja, da 50 Euro oder sowas hinzuklettern. Ja. Mhm. Aber ansonsten.
Sind da noch einen Sitzplatz gefunden in der Lounge oder?
Ja, das da nee. Also ich habe, es waren viele Leute dort. Also ich bin ja zuerst hingegangen zu der Lounge und habe gedacht, so, na, das gebe ich mal nicht. Da waren so 20 Leute davor und ich habe auch das Glück gehabt, dass da schreiende Babys herum waren und so weiter. Ich habe mir gedacht, aha, die lassen die in die Lounge hinein. Das ist jetzt auch neu für mich, ja. Und dann bin ich halt nochmal weggegangen, eine Stunde später wiedergekommen, dann waren weniger Leute, so 3 Leute. Mhm. Und ich habe dann aber mit der hergewunken, bin direkt zur Kasse gegangen, da, ich habe einen Freepass und dann haben sie mich halt direkt reingelassen, so, ja, weil die anderen müssen alles kaufen und bla bla bla, was weiß ich. Und da habe ich hier noch einen Dings gefunden. Ja, das Buffet war okay. Ja, es war halt leider in Doha sind halt noch voll so Corona-Lockdown-Sachen. Also Lockdown ist jetzt nicht, ja, aber da waren halt noch so Restrictions, vor einem Monat ist es knapp her, ja.
Ja.
Und das heißt, das war halt eigentlich, ja, das hätte ich bei einem Billa auch kaufen können in Österreich oder bei einem Aldi so ein Essen, weil das halt so verpackt ist. Ja, es war zwar schon ausgepackt, ich muss es nicht selbst auspacken, aber kein Chefkoch oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, das war ein bisschen enttäuschend, aber ja, was will man machen?
Ja. Ja, gut.
Die schlimmste Lounge und den mit Abstand schlimmsten Flughafen habe ich in Curaçao erlebt. Ja, also ich habe einige Inseln und Staaten in der Karibik durch, ja. Das war eigentlich so die schlimmste Erfahrung in meinem Reisen, der schlimmste Abschnitt, also in die Karibik werde ich nie wieder zurückgehen, wenn sie dann, wenn sich neue Inseln bilden, ja, werde ich, die bestehenden Inseln werde ich mir sicher nicht anschauen. Ja. Das war einfach nur schlimm. Oh, aber, ja, die haben dort, das ist auch die einzige Lounge in Curaçao, ja, obwohl das ist eigentlich einer der bestentwickelsten Länder dort, ja, weil das ist europäisch und die sind erst 2010 unabhängig geworden, ja, die Niederlande haben dort alles eigentlich aufgebaut und so weiter. Aber, der Flughafen ist Wahnsinn. Und das ist auch die einzige Lounge, wie gesagt, auf der Welt, die ich kenne, die um 8 Uhr zusperrt. Um 8 Uhr. Mhm. Ja. Also, Und wir hatten eine Flugverspätung über 5 Stunden dort und mussten dann dort warten und die Lounge war halt geschlossen und alles. Und in der Halle ist so stickig geworden, ja, und die haben in der Nacht die Klimaanlage ausgeschaltet, das war ganz super. Ja, nein, danke. Okay. Noch einmal.
Ja, wenn man so viel an Flughäfen ist und da so viel Zeit verbringt, dann ist das natürlich schon ärgerlich.
Ja, deswegen werde ich mich jetzt ein bisschen hier mal in Bangkok niederlassen oder generell in Thailand. Ja. Mir gefällt es hier sehr. Aber ich brauche mal ein bisschen so relaxen. Ich habe so viele Länder gesehen, so viele Zeitzonen in den letzten Wochen, Monaten. Ja, es war immer in kurzen Zeitspannen. Ich muss ein bisschen settlen. Ja, und jetzt werde ich wahrscheinlich so 6 Monate oder ein Jahr lang hier in Thailand bleiben. Keine Wohnung nehmen und dann halt, je nachdem, wie es gibt, nach Österreich oder Deutschland zurückschauen. Ja. Muss man dann schauen.
Okay. Gibt es auch Flecken auf der Erde, wo du jetzt noch nicht warst?
Ja, ja, also Afrika ist komplett, ja.
Okay,
dann komplett alles, blank. Dann alles so quasi in den Norden rauf, ja. War ich noch nicht, also da war jetzt die Niederlande das nördlichste. Ich war in Amsterdam jetzt eine Woche vor kurzem, also bevor ich hierher geflogen bin. Und ja, Kanada halt so die kalten Sachen sind jetzt nicht so meins. Ich war zwar noch auf einem Skiurlaub in Österreich, bevor ich gefahren bin, aber deswegen bleibe ich jetzt auch hier. Ich denke mal so, ja, jetzt kommt wieder die kalte Zeit in Europa. Ich denke mal so, ja, 28 Grad hier taugen wir mehr an der Strand momentan. Ja. Ist aber natürlich jedem selbst überlassen. Manche, ich habe auch Freunde, die sagen so, ja, im Sommer kann ich gerne nach Thailand, wenn es warm ist, aber im Winter fahre ich halt lieber gerne Ski.
So. Ah ja, klar. Ist ja auch okay.
Ja. Das war ich letztes Jahr auch. Die Kälte habe ich sehr gemocht, aber mittlerweile, nachdem ich so lange in warmen Zeiten war, kann ich mich, also in Amsterdam war man wirklich kalt. Ja, also da bin ich immer mit Jacke rausgegangen schon. Ne?
Ja. Und das war im Sommer, oder?
In Amsterdam, das war jetzt für einen Monat, eine Woche, das war Anfang Mitte September sowas, ja, also so kalt war es nicht, aber für mich war es halt extrem kalt, ja. In Kolumbien gelebt und so weiter und in der Karibik, das ist ein bisschen wärmer. Ja. USA, einziges Land auch, was ich bis jetzt erlebt habe, wo du unter der Dusche schwitzt. Das habe ich noch nie erlebt. Das ist so eine komische Luft- und Luftfeuchtigkeit-Gemische dort und das Klima, ich weiß nicht. Ich habe wirklich, ich war duschen. Die haben auch kein kaltes Wasser in der Dusche, es gibt nur warmes Wasser. Ja. Das ist auch sehr interessant. Ja, das habe ich auch noch nie erlebt, wenn man unter der Dusche schwitzt.
Ja, okay. Und warst du da auch überall dann zum Arbeiten oder war das jetzt auch dein Urlaub gewesen?
Genau. Nein, also prinzipiell, wenn man es gekürzt sagen kann, im kurzen Verlauf, ja, also 2021, letztes Jahr, habe ich mit der Matura in der HTL in Wiener Neustadt abgeschlossen, ja, Software Engineering und Projektmanagement. Dann habe ich knapp über ein halbes Jahr bei einem österreichischen Unternehmen da gearbeitet, bei so einem jüngeren Startup, also Startup nicht mehr wirklich, weil es schon länger etabliert war, aber mit wenigen Angestellten, ja. Und dann habe ich mir halt gedacht, so ja, dann ist immer kälter geworden, die Lockdowns auch härter und so weiter. Und ich habe mir so gedacht, so ja, ich habe keine Matura-Reise gehabt, ich habe die Welt nicht wirklich gesehen, habe ich mir gedacht, ich kann remote arbeiten, freelance-mäßig, ich kann super programmieren, kenne mich in SEO aus und so weiter. Ich habe mir gedacht, ja, ich muss raus mal ein bisschen und das nicht nur Italien oder Ungarn, das waren so, oder Deutschland, ja, ein bisschen mehr als Europa. Und ich war immer so, ich war immer jemand, der ins kalte Wasser gesprungen ist und habe mir gedacht, so ja, Kolumbien, ja, habe es mir voll gegeben. Dann war ich in Bogota, in Santa Marta habe ich ein paar Monate gelebt, in Medellin noch ein paar Monate. Die meiste Zeit war aber jedoch in Bogota. Ja. Da hat mir das Wetter auch relativ gut gepasst. Ja. Es kann dort auch kühl werden. So, ja. Also das Kälteste, was ich erlebt habe, waren doch 13, 14 Grad. Aber für mich, wie ich gerade aus Österreich gekommen bin, war das eher angenehm. Ja, vor allem es war gerade das Winter. Ja. Aber du konntest trotzdem mit kurzen Sachen rausgehen. Ja. Also ist halt die Luftfeuchtigkeit ist halt ein bisschen anders oder das generelle Klima. Es ist nicht so, sag ich mal, nicht so schwül wie in Österreich, wenn es warm ist. Ja. Es fühlt sich einfach anders an. Dann bin ich weiter halt nach Santa Marta von Bogota. Dort hat es mich halt vor der Wäsche erwischt. Also in den ersten Wochenende konnte ich fast das Ding nicht, also die Wohnung nicht verlassen, weil ich bin noch so ein bisschen knapp an die Regenzeit drangekommen, dass ich dort angereist bin. Ja, und dann hat es draußen, ich war 38 Grad, ich so, puh. Also da habe ich schon ordentlich geschwitzt, wie ich 500 Meter zum Supermarkt gegangen bin. Ja, zum Glück haben die da so eine App, lokal heißt die Rappi, falls man mal in Kolumbien ist, länger, die empfehle ich sehr, die Supermarkt, Food, Essen, die kannst du sogar zum Bankomaten schicken, die heben alles und bringen es da zur Tür. Ja. Und da habe ich halt am Wochenende die Klimaanlage durchlaufen gehabt, bevor ich zu den ersten Stränden wirklich gegangen bin. Aber Santa Marta ist sehr cool. Das Ökosystem dort ist ein Wahnsinn. Also du bist halt in ein paar Minuten am Strand. Ja, und ich habe einen Strand Playa Los Cocos. dort kennengelernt. Das sind kilometerlange Strände, wo keine Menschen sind, mhm. außer vielleicht ein paar Eingeborene, wenn man das eher so die Ruhe mag, ja, so die Tourismus-Metropolen. Mhm. Ja. Also gesagt, ein paar Minuten bis zum Strand, halbe Stunde bis zum Dschungel, im unberührten Dschungel. Ja. Dann mhm. in 4 Stunden kannst du mit einem Bus auf einen Berg fahren und hast auch Schnee und es kühl, wenn du willst. Ja. Du hast aber auch mit 2 Stunden Autofahrt hast du die Wüste. Ja, du ja, hast aber okay. auch in die andere Richtung Flachland. Ja. Also alles, du hast ja. so gut wie alles, was du dir vorstellen kannst, hast du von Santa Marta irgendwie. Das war sehr interessant, eine sehr interessante Erfahrung. Ja. Aber ich bin meistens so, also ich bin einfach nur beim Dschungel und bei den Stränden geblieben. Ja. Kaltes, ja, habe ich halt nicht gebraucht in dem Moment.
Hast du ja schon gehabt. Ja.
Genau. Und Wüste, so, ja, nein. Ich habe eine, mhm. hab eine Motorradtour dort auch gemacht, Küsten entlang, wunderschöne Straßen, wirklich so am Felsen aus entlang, wo du zum mhm. Meer runterschauen kannst. Also, und da gibt es auch einen, ich sage jetzt mal so jetzt, geheimen Ort, Palomino. Ja, das ist ein wunderschönes Dorf, eigentlich extremst viele Touristen, also nur so Hostels und so weiter, ja. Aber die schönsten, die du hast, wunderschönes Essen, wunderschönes Frühstück, kostet dich 20 Euro die Nacht, ja. Es sind relativ mhm. wenig Touristen dort, weil Santa Marta und vor allem Palomino, ja, kennen nicht viele. Und dort machen nur die Kolumbianer quasi Urlaub, ja. Jetzt nicht so Engländer, Deutsche, Amerikaner, so halt die ganze Welt, Franzosen. Franzosen siehst du ein paar, ja. Aber sonst eigentlich nur Kolumbianer dort, ja. Das heißt, du kannst auch dein Englisch ziemlich vergessen dort, ja. Die sprechen nur Spanisch und so weiter, ja. Ja. Spanisch habe ich dann auch in Kolumbien gelernt, kann ich mittlerweile sprechen. Mhm. Ja. Dann nach Santa Marta ging es zurück nach Bogota. Von, ja, in Bogota habe ich, also ich habe die ganze Zeit gearbeitet. Ich brauche halt immer nur Internet und meinen, also ich habe ein MacBook da. Das ist alles, was ich brauche,
ja. Ja, genau. Das wollte ich jetzt auch noch fragen. Wie war das dann mit dem Internet da unterwegs?
Also durchgehend keine Probleme. Also ich hatte ja, in Kolumbien, weniger Internetprobleme, also kann ich einmal so ausgefallen, ja, aber sonst hatte ich immer Wi-Fi oder 4G-Empfang, außer wie ich mal in einem Hostel war, so ein Dschungel, die haben absichtlich, da war keine Verbindung.
Ja, gut, okay.
Das war, die haben damit auch geworben, ja. Aber sonst, ja, immer Verbindung gehabt, entweder SIM-Karte, ja, oder Wi-Fi, und ich hatte weniger Probleme mit dem Internet, vor allem als in Deutschland und auch als in Österreich, ja. Also, das ist spannend, besser urbanisiert im Dschungel als in Deutschland in der Bahn oder so weiter, ja. Das ist auch cool, ja.
Vor allem ist auch
viel billiger dort, Telefon und so weiter. Also ich habe immer so SIM-Karten gehabt und die monatlich aufgeladen, ja. Fullspeed 30 GB und du hast wirklich so gut wie überall 4G und unlimitierte Minuten und SMS, kostet dort 5 Euro im Monat, ja. Also.
Okay.
Das ist selbst für dort wenig eigentlich, ja.
Also. Ja, ja.
Kann man nicht
mehr. Ja, klar. Das hat sich jetzt alles jetzt doch mehr eigentlich nach Urlaub angehört. Jetzt haben wir, glaube ich, nochmal den Bogen bekommen mit dem Internet. Also hast auch schon gearbeitet währenddessen.
Genau, die ganze
Zeit. Und warst nicht nur im Dschungel oder am Strand.
Ja, also wenn ich am Strand ich meinen Laptop nie mit gehabt, ja, da war mir einfach zu heikel. Da
kommt auch Sand rein, das ist nicht gut.
Oder so, ja. Ja, also diese Fotos, die man auf Instagram sieht von irgendwelchen Remote-Leuten, die am Strand programmieren, so kann man machen. Ich mache es nicht, ja, weil ich kann da keine Meetings machen, so wenn ich am Strand bin, habe ich so keine Lust auf Meetings, so ist einmal so meine erste Sache und dann zweitens, ja, wenn der Akku ausgeht, was weiß ich. Ja, aber ich habe die ganze Zeit meinen Mac dabei gehabt, auch in den Hostels, dann hast dich ein paar, so 2-3 Stunden, setzt dich halt hin, machst Meetings oder programmierst du, mit dem Programmieren geht das ein. Ich habe am Anfang, bevor ich die Firma gegründet habe, dann wirklich so rausgegangen bin mit Akquise und so weiter, habe ich über ein paar Online-Plattformen, wie Upwork zum Beispiel, irgendwie so Freelancing-Sachen gemacht. Am Anfang habe ich auch mit Übersetzungen gemacht, hauptsächlich, dass halt was reinkommt, dass ich davon leben kann, von Deutsch auf Englisch und dann noch Spanisch ist halt dazukommen, wenn ich das sprechen kann. Ja. Ja. Ich bin natürlich jetzt nicht zertifiziert irgendwie so, aber das interessiert ja da keinen, die wollen einfach nur gut übersetzte Texte haben. Ja. Und ja, das habe ich halt die ganze Zeit gemacht und dann sind wir so die Stunden zusammengekommen. Santa Marta, wie ich zum ersten Mal dort war, das war schon mehr Urlaub, da habe ich relativ wenig gearbeitet, ja, weil das war auch am Anfang von meiner Reise, aber in Bogota und auch in Medellin habe ich das so ein bisschen verbunden, ja. Und jetzt hier in Asien ist es eigentlich hauptsächlich Arbeit, ja. Karibik war, in der Karibik habe ich leider, war ich krank, 2 Wochen lang, 2,5, da hat mich in Angina erwischt, ziemlich, ja. Das war auch unangenehm. Die Dominikanische Republik, kann ich auch niemandem empfehlen, da hinzugehen, es lohnt sich einfach nicht, also nicht dasselbe wie vor 20 Jahren oder so, was ich gehört habe, ich vor 20 Jahren bin ich noch nirgends hingereist, ja. In der Gabelstube noch gewesen. Aber ja, das in die Karibik werde ich ehrlich gesagt nicht zurückgehen. Ja. Arbeiten, also Internet war schlecht, es war sauteuer, ja, so kleine Wasserflaschen und das in den Nicht-Tourismus-Zonen $6, so okay. Ja. Und die haben halt kein Trinkwasser. Curaçao kannst du aus der Leitung trinken, ja. aber sonst in allen anderen Inseln dort halt natürlich nicht, ja, und du musst so Wasserflaschen dort kaufen und das geht dann schon aufs Geld, ja, wenn du nur für die Wasserflaschen so viel raus haben musst und die Wohnkosten. So jetzt, wenn du zu den Marshall-Inseln gehst, ja, von den USA in der Karibik, also da kriegst du so eine Mini, wirklich Mini 50 Quadratmeter Wohnung ohne Internet, ohne allem und du musst noch deine Lebenskosten draufrechnen. Ja, also im Monat unter 6.000 wirst du wahrscheinlich nichts anderes als einen Mülleimer zum Unterstellen bekommen. Ja? Also das ist sehr, sehr teuer dort. Ja? Also kein Wunder, dass die Eingeborenen dort auch ziemlich, ziemlich arm leben und so weiter. In der Dominikanischen Republik habe ich es auch gesehen. Dass die hausen halt schon in so Hütten und so weiter wegen diesen Preisen. Ja? Also, ja.
Naja, okay. Naja, das ist
Medellin? Nicht schön. Haben viele gesagt, viele Freunde hatte ich da, die gesagt haben, boah, wahnsinnig, weil gibt ja da wegen Escobar und so weiter, gibt es eine gewisse Geschichte und viele sagen, boah, gefährlichste Stadt und so weiter. Das war einmal die tödlichste Stadt der Welt. Also noch bis vor so 25 Jahren, circa das Jahr, mit der 90er, Anfang 90er. Gar nicht. Also ganz ehrlich, in der Stadt habe ich mich bis jetzt eigentlich in Kolumbien am sichersten gefühlt. Sicherer als in Bogotá, sicherer als in Santa Marta. Santa Marta und Bogotá bin ich jeweils einmal überfallen worden. Da zumindest der Versuch hat stattgefunden, ja. Okay, Pickpocketing jetzt so in, also in Santa Marta ist das Pickpocketing sehr hoch. Da würde ich schauen, dass die Taschen Zip haben oder man die Handtasche vorne trägt, wenn man eine Frau ist, ja. Da ist das Pickpocketing sehr, sehr, also Taschendiebe sehr, sehr hoch. Aber Medellin war grundsätzlich sicher, ja. Also das war sehr cool, wunderschöne Stadt. Also da merkt man, wo das Ganze, ich sage jetzt, wenn ich so sagen kann, das Drogengeld hingeflossen ist. Also die haben die Stadt ordentlich. Wunderschöne Stadt, ja. Also Comuna 13, also Comuna 13 sind so berühmte Orte, wo die Leute hingehen, oder die Seilbahnen über die Slums unten drüber. Ja, sehr schön, ja. Also sehr coole Stadt, die werde ich, wenn es sich ergibt, werde ich die definitiv wieder besuchen. Das Klima ist auch perfekt, ja. Da hast du so maximal 28 Grad, ja, und in der Nacht kühlt es aber schön so auf 18 Grad runter und du kannst eigentlich ohne Klimaanlage auch schlafen in der Nacht. Also das war bis jetzt das ideale Wetter für mich in Medellin, ja. Das ist sehr cool.
Und viele. Warum bist du da weggegangen?
Ja, es ist auch ein, es ist auch, das ist auch das Interessante. Es ist die teuerste Stadt in Kolumbien, ja. Und ich war auch noch in diesem Reisefieber sowieso, ja. Ich bin dann so in Bogotá nochmal einen Monat, ja. Und dann habe ich so gedacht, so, ja, Kolumbien wird Fahrt für mich, ja. Wollte einfach wieder ein neues Land sehen, dann ging es in die Karibik weiter. Weil in Thailand wollte ich noch nicht, also Thailand, Kolumbien und Thailand waren immer so meine Kindheitsträume, sage ich jetzt mal. Da wollte ich immer hin in diese Länder, ja. Thailand hat sich halt nicht ergeben, direkt nach Kolumbien, weil einfach hier volle Regenzeit war. Ja. Ich wäre halt in die schönste Zeit reinkommen und dann gedacht, so ja, ein bisschen warten und so weiter. Ja. Aber hätte ich das gewusst, was mit Karibik gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja wurscht, egal, das Klima hat Thailand. Also Medellin. Ja, also ich werde wieder zurückkommen, aber es war einfach eine schöne Stadt, aber ich war halt im Reisefieber noch so ein bisschen.
Ist ja, halt, du hast ja auch noch Zeit, also.
Ja, ich bin noch jung, ich habe noch Zeit, ja. Aber es war auch, ist auch interessant, dass nicht die Hauptstadt Bogotá die teuerste Stadt ist, sondern es war Medellin, ja, von den Wohnpreisen her. Ich meine natürlich kein Vergleich jetzt zu Wien oder Berlin oder Frankfurt, ja. Da kriegst du mal 1.000 im Monat eigentlich schon wirklich Luxusvillenwohnungen, wo du dir kaufen kannst. Also das ist eine enorme Kaufkraft in Kolumbien, ja, ist wirklich enorm, ne? Genau wie hier in Thailand ist das auch, also ich sage jetzt mal so, für wenn du weißt, wo du isst, ja, in welchen Restaurants und welche gut sind, kannst du für 10 Euro am Tag dreimal essen am Tag und zwar sehr gut. Ja, also das ist nicht einmal ein Schnitzel in Wien wahrscheinlich mittlerweile, ich weiß es nicht.
Na, vielleicht ein Kinderschnitzel.
Ja, vielleicht, ja, aber ohne
oder Beilagen.
Ja, ohne Beilagen und ohne Getränke.
Ja. Genau, ja. Ist jetzt ohne Bier gesagt?
Ja, Kinderschnitzel mit dir.
Beim Kinderschnitzel. Das ist auch
interessante Kombi. Da schaut der Kellner sicher auch lustig. Generell. Ja, genau. Kinderschnitzel mit Bier. Ja, also nach Medellin ging es wieder nach Bogotá zurück. In Bogotá habe ich immer wieder so einen Tagesausflug gemacht. Das ist sehr cool. Wunderschöne Stadt, sehr bunt, ja. Sehr viel Graffiti ist dort, ja, also die erlauben das. Es gibt natürlich auch das illegale Graffiti, ja, das ist blöd, ein bisschen, wo sie über die Glasscheiben bei einem Geschäft drüber malen, das ist blöd und vor allem nur so einen schwarzen Strich, das genau gar keinen was bringt, super. Ja. Aber die haben eine riesige Graffiti-Szene in Bangkok, sehr, sehr bunt, es schaut wunderschön aus, also ich habe jetzt noch keine Stadt gesehen, die so bunt ist wie Medellin und Bogotá, ja. Und viele sparen sich jetzt auch mehr oder weniger die Farbe, auch bei größeren Gebäuden, riesige Hochhäuser. Und die laden dann berühmte Designer ein und die lassen das voll sprayen. Ja. Ist dann halt natürlich, das ist dann natürlich Pluspunkt. Der eine bekommt hallo, das, ich habe das Hochhaus besprüht, ja, ist ein bisschen eine Referenz, ein bisschen eine. Und der andere bekommt eine wunderschöne Fassade, ja, was normal anmalen viel teurer wäre eigentlich auch so. Ja. Also das ist sehr cool, ja. Also da könnte man sich ein bisschen was anschauen, wenn man sich Hochhäuser designt oder so. Mhm. Ja, das ist, das passt sehr gut zum Vibe, zu Bogotá und zu Medellin, ja, generell zu diesem Latina-Vibe. Tanzen, fröhlich, bunt und so weiter. Mhm. Die Tanzkultur ist auch extrem dort, ja. Also die sind sehr auf Party aus, ja. Also das habe ich gemerkt, ja. Jedes Meeting hat viel länger gedauert, als es eigentlich so, keine Ahnung, jetzt in Deutschland oder Österreich, da kommt man ja. Natürlich in Österreich vor allem hat man auch so Persönliches vorne, ja, geht man Kaffee trinken, aber man kommt dann doch recht rasch zum Punkt. Mhm. In Kolumbien, das hat man dann nicht so, es war cool manchmal, aber wenn es jedes Mal ist, wird das halt anstrengend, es hat sich über Stunden hingezogen, ja. Irgendwann ein bisschen ein Webseitendesign gesprochen über so einen One-Pager. Ja, also das hätte ich in Österreich in einer halben Stunde mit einem österreichischen Kunden fertig gehabt und alle wären zufrieden. Also hat dann 4 Stunden gedauert mit Essen und Quatschen und so weiter und dann ein bisschen die Zeit auch verbraucht. Ja, es ist ganz cool, aber wenn das jedes Mal ist und sich das so in die Länge zieht, dann ist das schon anstrengend,
muss ich sagen. Ja, klar. Mhm.
Vor allem, ich hätte einiges anderes machen können in dieser Zeit. Ja. Können gerne mal privat was machen, aber während halt einem Business-Meeting erwarte ich nicht, dass ich halt da eingehe und dort 5-mal den Ort wechsle und 6 Cafés und 2 Pizzen. Oder was weiß ich.
Na, Pizzen. Hättest du ja die Landingpage schon machen können derzeit.
Ja, also ganz ehrlich, hätte ich machen können. Ja. Also ich habe da so ein bestimmtes System, ich programmiere so kleinere Sachen, das wäre sich wahrscheinlich sogar vielleicht ausgegangen, ja, so basically. Ja.
Mit was machst du das denn?
Also ich mache definitiv nicht WordPress. Ja. Also ich programmiere tatsächlich das selbst. Ja. Ich benutze entweder Vue oder Next.js momentan. Ja. Das hat viele Vorteile, vor allem Geschwindigkeit, von der Performance her, SEO-technisch und auch von der Entwicklergeschwindigkeit her ist das ein Wahnsinn, ja. Und da habe ich halt quasi jetzt mal so selbst programmierte, fertige Components, das ist ein Unterschied zwischen größeren Kunden, komplizierteren Websites und einfach nur wirklich solchen One-Pagern, ja.
Ja, klar.
Wenn der sagt, ja gut, ich habe da rechts ein Bild und will dann links einen Text, das ist fast immer, hast du das irgendwo auf einer Webseite, ja, oder so einen Listenpunkt mit einem Titel da oben und dann sind so Listen auf deiner Webseite, habe ich zum Beispiel gesehen auch. Man kann Websites gut in Components einteilen, ja, und die programmierst du quasi vorher fertig einfach und kannst sie copy-paste in deinen Code hinein und dann jedes Mal einfach nur den Text ändern, ja. So wird das heutzutage gemacht, so kann man. Ich meine, wenn man es schon einmal programmiert hat, warum soll ich das noch einmal machen? Ja, also das ist Zeitverschwendung. Ja. Ja, also das ist einfach Effizienz dran. Ja. Und das spart dann auch enorm. Wenn dann irgendwann so eine kleine Anfrage reinkommt, yo, ich hätte gerne einfach nur so eine Visitenkarte quasi von mir, so und so sieht das aus, dann geht das extrem schnell. Ja, das ist für den Kunden super und für mich, ja, ich spare Zeit, er spart Zeit. Mhm. Und dann kann es mal wirklich sein, bei so einem One-Pager, wenn der ganz simpel sein soll, ja, und jetzt nichts Spezielles hat, dass der so steht, ohne Funktionen dahinter, wenn man so ein Kontaktformular hat, dass der steht ja wirklich an dem Tag noch, ja. Das ist dann definitiv möglich, ja. Und zwar mit eigenem Code, du kannst es dann deployen, wo du willst und nicht mit WordPress, ja. Also, ich habe eine persönliche Vendetta gegen WordPress, wenn man das so sagen kann. Das ist ein Wahnsinn. Das hat einerseits zu tun mit der Arbeit, die ich getan habe. So, in der alten Unternehmen, wo ich in Österreich gearbeitet hatte, sind wir auch in dem Unternehmen von WordPress weg, weil es einfach so viele Argumente gibt, die gegen WordPress sprechen, ja. Auch das Neue. Und hin und wieder sind halt noch Aufträge reinkommen, so, ja, aufs Neue übersetzen oder da mit unserer WordPress-Page hat was nicht funktioniert und dann fängt das Fehlersuchen an, ja.
Und dann. Ja, ist dann schwierig.
Ja,
die ganzen Plugins und so weiter.
Oh, ja, da kommt der Krampf. Verdreht sich mein Magen, wenn ich das Wort Plugins nur höre,
Zusammenhang mit WordPress. Entschuldigung.
Ja, passt schon. Und dann ist dann oft der Fall gewesen, dass ich den ganzen Tag 4 oder 5 Stunden quasi vergeudet habe. Und da kann man sagen, vergeudet, ja, für einen einfachen Fehler, wo ich eine Zeile geändert habe, ja. Es ist dann oft nicht kompliziert, sowas zu machen. Oder vor allem, wenn dann Leute mit Webseiten von woanders herkommen und sagen, so, das hatte ich auch oft das Problem, ja. Ich habe so viele, ich sage jetzt mal, offen schlechte Websites gesehen, ja. Und die mehr den Leuten eigentlich schaden, ja, dem Image, als wie wenn sie nutzen, es gab auch schon das Sagen, wo ich sage, ja, nimm das bitte offline, also das ist jetzt mein Rat an dich, ich würde das offline machen, weil das ist so schlecht und das ist auch manchmal auch ein Problem bei der Akquise. Ich gehe meistens Leute an, die schlechte Sendo-Websites haben und so weiter, ja, und versuche das halt gescheit zu machen, ja, und die sind aber auch, also die sind normalerweise an sich offen für das, ja, aber sie sind, sage ich mal, vorgeschädigt, ja, viele sagen das auch direkt, ja, ich bin ein bisschen vorgeschädigt, also der hat da jetzt 3.000, 4.000 Euro von uns weggenommen, ja, und meldet sich nicht, hat monatelang für das gebraucht, es ist langsam. Ich habe sogar schon Anfragen reinbekommen, heißt, deine Website ist outdated und so weiter. Mhm. Ja, und da denke ich mal so für 3.000 Euro, also manche Designs, die ich da gesehen habe, und dann 3.000, 4.000 Euro. Also, ja, das tut weh. Ja, das tut einfach mehr weh. Ja. Deswegen spreche ich mich auch immer darauf aus, weil so viele vorgeschädigt sind mit Leuten, die sich da nicht melden. Ja. Die denken sich am Anfang oft so, ja, Indien, Pakistan oder irgendwelche Freelancer, ja, die, oh, 300 Euro nur eine Webseite, 200 Euro, ja, das ist ja normal, das kann ja nicht so schwer sein für dich, du machst das jeden Tag, zahlen die dann das und haben so einen Haufen von Mistsitzen dann vor sich, ja, und was ihnen mehr schadet als hilft, diese Website. Da, ja, also da würde ich
ein Wobei bisschen... Wobei 300 ist jetzt nochmal was anderes als 3000.
Ja, ja, 3000 definitiv.
3000 war ja dann wahrscheinlich keine Firma aus Indien oder so.
Selbst da, kein mittlerweile, also die kommen auch darauf natürlich, wenn sie bei jemandem sind und das, man kann sagen, was man will, aus Indien kommen noch viele Scams hinaus, ja, und wenn die das dann schlecht bei einem hingehen, natürlich nicht für die indische Website, ja, die mache ich für 300, 400 Euro und dann ist gut.
Ach so, meinst dann du, kommen, ist ja, das dann Upsells-Waren?
Ja, das ist dann alles zusammen und da kommen da noch Kosten und dann sagt der Inder, ja, ich werfe das hin, aber dann hast du halt schon 1.000 Euro da reingesteckt und wenn du jetzt ein Startup hast, also jetzt kein Silicon Valley Startup mit dem Investor, wenn du jetzt selbstständig wirst gerade, dann sind halt 3.000 Euro doch schon sehr viel. Ja. Da ist jeder Hunderter viel, ja. Vor allem in der Inflation, in der Welt, wo man dann global steckt, da ist jeder Hunderter Zehnter. Ja. Und dann baut sich das halt so auf und dann hast du am Ende ein nicht fertiges Produkt, Programmierer, die es nicht juckt, wo du aber auch nicht nachhacken kannst, weil die sitzen halt irgendwo in Indien, die interessiert das dann auch nicht. Ja. Und dann gehen die halt weiter zum Nächsten und ködern halt mit diesen billigen Sachen vorher. Das habe ich halt oft entdeckt. Und dann kommt halt jemand her, der das wirklich fachlich gelernt hat, für persönliche Kommunikation steht, genau auch erklärt, was der Value ist. Ja, also wenn jemand interessiert ist, ja, wie machst du das? Erkläre ich ganz genau und offen, ja, ich habe da die Component, so mache ich das, so lange dauert das, dafür zahlst du, ja, für jeden Component. Das ist auch gut für die, dass du die Rechnung aufzahlen kannst. Ja. Viele Leute können nichts damit anfangen, sagen, ja, Website 1.200 Euro. Und die denken sich so, ja, für was genau? Ja. Du kannst sagen, okay, wenn ich das zum Beispiel jetzt in Components aufstelle, dafür das, fürs Deployment zahlst du das, so viel für das Design, bla bla bla. Und das gibt dir noch mehr einen Anhaltspunkt. Ja. Weil das sieht man heute leider...
sehr transparent.
Ja. Genau, ja, extrem transparent.
Warum?
Ja. Ja. Und das, dann kommen auch wöchentliche Reports, dann kommen auch von mir, selbst wenn der Kunde es jetzt nicht unbedingt aufgefordert hat, ja, kommen dann einfach wöchentliche Reports, ja, schau, das ist gearbeitet, da ist fertig, da hast du einen Preview-Link von deiner Website, wenn es jetzt eine größere Website ist, die nicht in einem Monat fertig ist, wird das halt gemacht, ja, und das ist halt weitergekommen, ja, dass die einen Progress sehen, weil ich eben oft mit solchen geschädigten Leuten schon zu tun hatte, sage ich jetzt mal, also geschädigten Unternehmen, ja, von solchen vor, und ich will jemand gegenwirken, weil das einfach eine Frechheit, was da an Vertrauen verspielt wird und mit Leuten, sag ich mal, ausgenutzt werden, die nichts von der Materie verstehen, aber eh schon zahlen dafür quasi, ja, ich möchte einen Mehrwert verbringen, ja, weil einerseits schadet es dem Internet im Ganzen, wenn du schlechte Websites einfach oben hast, ja, und andererseits schadet es dem Kunden, weil der hat sich vielleicht auf eine schöne Webseite gefreut, ja, spiele rein auf sich, will einfach nur einen Kontakt machen, eine E-Mail schreiben, über die Website Kontaktformular, und auf der anderen Seite natürlich dem Unternehmen selbst schadet es auch, ja, also gute Websites, ja, von denen profitiert jeder, Kunde, das Internet an sich und das Business und du als Ersteller, ja, gute Referenz, natürlich kannst du
das nicht sehen. Also, ja. Und alle anderen Freelancer, die in dem Bereich tätig sind.
Genau, ja. Das schadet
die auch. Profitieren davon eigentlich auch.
Also die würden extremst profitieren, wenn das. Ja, weil, wie gesagt, dann sind die geschädigten Leute und da musst du die ganze Überzeugungsarbeit nochmal leisten, so, ja, ich kann dir das gescheit machen und so weiter. Und da musst du 5 Stunden, 10 Stunden, 20 Stunden mehr reinstecken, als wenn du nicht geschädigt wärst vorher. Ja, also, das kann der Branche sehr schaden, das Ganze. Ja, und deswegen sind auch so große Firmen wie jetzt, ich sage jetzt mal, freelance.com, Upwork und Fiverr groß geworden, ja, die haben alle ihre, das sind sehr coole Plattformen, das sind super Ideen und so weiter im Kern, aber die haben alle natürlich Probleme. Und diese Probleme sind hauptsächlich gegenüber von den Freelancern, würde ich jetzt mal sagen, ja, weil bei Upwork ist es ein Wahnsinn, das sind kleinere Unternehmen jetzt oft groß und da kannst du quasi, also jemand du deinen Job posten, ja, und dann kannst du mit sogenannten Connects, ja, musst du ausgeben, damit du deine, Anfrage losschicken kannst, ja. Es ist zwischen 2 und 6 Connects ist das so. Ich glaube, 100 Connects sind jetzt so bei 5 Euro oder so. Also man dann, ich weiß nicht, ob ich die Preise jetzt anschauen, ja. Ich bin jetzt momentan immer so oft auf Upwork. Und dann gibt's halt so Unternehmen, die durch irgendwelche Promocodes oder die kaufen halt im Bundle gleich einmal um 5.000 Euro so Connects ein. und da kannst du deinen Job, ja, wenn du dein Angebot wegschickst, kannst du das boosten. Ja. Zwei Connects kostet jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, dass dein Job überhaupt eingeht bei dem Kunden, ja, und es sind so viele Freelancer, da gehen 100 Bewerbungen ein, ja, 50 plus, ist kein Problem, weil so viele Freelancer halt arbeiten wollen, ja. Vor allem in der Branche, wo ich bin mit dem Web Development, was ja sehr im Trend momentan ist und wo die Einstiegsbarriere auch sehr gering ist, ja. So eine WordPress-Seite.
Du kannst es von überall auch ausmachen. Also.
Genau. Und so eine WordPress-Seite, und ich sage hinklatschen, kann da jeder basically hinklatschen, wenn er sich minimal mit der Materie auseinandersetzt. Ja? Vielleicht auch noch so aus, viele solche Websites. Ja. Und da kannst du halt deine Kosten niedrig halten. Und viele Freelancer, die wirklich Zeit hineingesteckt haben, jetzt wie ich am Anfang zum Beispiel, ja, oder Zeit reingesteckt habe ich insgesamt, die dann nur sich diese 2-6 Connects, die halt nicht 1.000 Euro ausgeben wollen für die Connects, damit sie das Angebot raushauen können, ja, sitzen am Trocknen. Also Firmen, die diese hunderte, tausende Connects haben, boosten das einfach, ja. Bieten quasi, okay, ich zahle jetzt nicht 2, sondern ich zahle 30 Connects und erscheinen dann in der Liste, bei dem der den Job ausgepostet hat, ganz oben, ja. Und wenn das so 5 machen, ja, dann, also keiner, klar, der den Job gepostet hat, schaut sich alle 100 durch. Ja, die Leute, die auf Upwork schon mal einen Job gepostet haben, denen geht es generell, bei denen steht zu 99% immer urgent, die wollen das schnell haben, die wollen nichts zahlen, ja, die sagen, du wirst so oft 10, 5 Euro die Stunde für einen guten Programmierer suchen, die schauen sich nicht 100 Bewerbungen durch. Ja, die nehmen die ersten, schauen, ob das passt, ja, und fertig. Ja.
Ja, okay.
Ein Problem von solchen Sets.
Ja, das ist echt ein Problem.
Ja. Ich muss kurz was trinken da. So, ist wichtig bei der Luftfeuchtigkeit hier.
Genau, das ist generell wichtig.
So, meine 3
Vielleicht nochmal wichtiger bei der Luftfeuchtigkeit. Mein Espresso ist mittlerweile auch leer.
Okay, ja.
Sollte aber gut.
Ja, klein,
soll das jetzt nicht weiter stören.
Genau, ja.
Ja.
Ja, also ich schaue, dass ich meine 3 Liter am Tag immer voll bekomme. Auch. In der Karibik vor allem war das wichtig und hier, also du schwitzt zu viel, da wären eigentlich sogar fast schon 4 Liter besser. 3 Liter sagt mir, was man trinken soll. Das hat mir extrem schwer gefallen am Anfang. Ja, weil ich weiß nicht, ich habe einfach nicht so viel getrunken, also 1,5 Liter am Tag schon. Aber wie ich dann die 3 Liter tatsächlich hatte, so, dass ich das trinke am Tag, einfach so irgendwie, dann habe ich insgesamt generell viel abgenommen, ich habe mich munterer gefühlt, ich Schlafrhythmus war alles, also das hat einen mega, also ich würde sagen, jeden, der mit dem Abnehmen anfangen will, soll man schauen, wie viel Wasser er trinkt, ja, und wie viel davon Zuckerwasser ist und wie viel davon Kaffee ist, ja, weil selbst wenn du jetzt einmal hergehst und sag jetzt mal einen Bananenshake trinkst, ja.
Ja, ist ja gut, ich trinke Wasser jetzt.
Ja. So, die 3 Liter sind sehr wichtig, die haben einen großen...
Ja, definitiv. Ja. Ja, ja. Ja.
Zumindest für mich, da ist ja jeder Körper sehr, sehr individuell, was das Ganze anbetrifft. Ja. Also, ja.
Genau. Ja, klar. Und wie kommst du jetzt an deine Kunden, wenn du jetzt diese Plattform nicht nutzt?
Genau, also das hat mir am Anfang vor allem ziemlich schwer gefallen. Aber Cold Akquise. Ja, Cold Akquise.
Also, genau, hast du ja vorhin schon mal angesprochen, was du die auch in den USA machst, mit 12 Stunden Zeitverschiebung.
Ja, das war halt in der Karibik und in Kolumbien einfacher, weil das ist dieselbe Zeitzone. Da habe ich angerufen, mir ist auch schon einmal passiert, jetzt hier, weil ich einfach nicht daran gedacht habe, ja, oder die Zeitzone quasi falsch berechnet habe. Ja. Ich sagen, dass ich um 1 in der Früh jemanden dort angerufen habe und er so, ja, was willst du? Und dann kommst du natürlich ran und willst eine Webseite verkaufen. Ich bin jetzt über die 1 in der Früh so. Aber mit dem war es sogar cool, da haben wir uns am nächsten Tag einen Termin ausgemacht. Ja, so.
Okay.
So eine Nachteule erwischt, ja. Was ich hauptsächlich in den USA momentan, also mache ich Cold Calling, ja, das heißt, ich schaue auf Google Maps, ja, oder ich hole mir quasi Listen, wo ich Leute anrufen kann, das ist auch legal, ja. Und dazu komme ich auch gleich, so das länderübergreifende Cold Calling, länderspezifischer. Mit den USA sind die Leute relativ offen. Natürlich hast du Leute, du wirst immer kommen, die instant auflegen. Ja. Aber meistens sind die eigentlich ziemlich offen. Ja. Das ist dieser amerikanische Unternehmergeist, sage ich jetzt mal. Die sind ziemlich offen für neue Sachen. Wenn du irgendetwas erzählst, so, yo, ich habe Value für dich. Ja. Also ohne dem Yo natürlich. Ja. Da wird es eher ein Yeah sein oder sowas. Oder ein Hey. Ja, das ist
du musst du sprachlich anpassen, je nachdem.
Ja, genau. Deswegen hatte mein englischer Akzent, habe ich auch ein bisschen so ein Südstaaten-Akzent drin. Die Zeit, weil ich halt nur mit solchen Leuten rede. Hauptsächlich ja in Florida und Texas. Das sind normalerweise sind die Konservativen, ja, aber das sind eigentlich die offensten, würde ich jetzt noch sagen. Ja, so New York brauchst du es gar nicht versuchen in der Cold-Akquise. Da sind so viele Lokale dort. Das bringt sich genau, das ist verschwendete Zeit einfach. Eine Zeit lang habe ich die Midwest States, also so Norden, Osten, bei den Great Lakes da herum, die Staaten, habe ich Kohleakquise gemacht. Die sind halt auch relativ verschlossen noch. Ja, die haben oft alle so einen lokalen Website-Anbieter vor, der das seit 2003 macht und so weiter. Man natürlich so schauen ihre Websites dann aus, aber die wollen dann auch nicht weggehen, ja, weil die konservativ sind in die Hinrichtung. In Texas sind sie ziemlich offen. Ja, vor allem die CBD-Shops explodieren ja gerade weltweit, weil überall wird zumindest CBD legalisiert. Hier in sogar in der Militärdiktatur von Thailand hier haben sie jetzt sogar vor einem Monat generell Marihuana komplett legalisiert. Ja, so, deswegen stinkt sie auch noch ein bisschen. Ja, das probieren jetzt halt ja aus, weil es neu ist. Jetzt nichts für mich. Ja, ich habe nichts dagegen, wenn jemand raucht, aber am Anfang war das, da gab es jetzt eine Woche, wo es wirklich schon vor einer Tür reingestunken hat. Ich denke mir so, bitte nicht, das brauche ich auch nicht, wenn es durchgehen wie ich. Ja, also ich brauche den Gestank die ganze Zeit nicht. Zigaretten dasselbe, ja, ich mag diesen Gestank einfach nicht. Ja. Egal, ich schweife ab, ja. Die sind relativ offen. Ja, also ich habe dann quasi so ein Skript vorbereitet, mittlerweile kann ich schon so ein bisschen frei sprechen, ja, und spreche mit denen, fragst, worum es geht. Das Wichtige ist, dass du einfach deinen Value verbreitest. Ja, was kannst du für sie tun? Ja, keinen interessiert's, who are you, also who am I, I have a company, so brauchst du gar nicht anfangen und so weiter. Ja.
Naja, klar. Ja.
Das interessiert nicht, die wollen fragen, warum rufst du an? Da gibt's ein paar Skripts, Tricks, ja, Sales einfach, wo du die Leute quasi dranhältst, wo sie am Anfang vielleicht glauben, der ist ein Kunde oder so, oder ja, der hat eigentlich recht und so weiter. Ja, und dann überzeugt er die halt einfach. Ja, beim ersten Sale, also beim ersten Call gibt es eigentlich keinen Sale, das ist sehr untypisch, meistens so beim zweiten, spätestens beim dritten. Wenn es über den dritten hinausgeht, dann würde ich das, jetzt sage ich mal, Sales Call, würde ich das einfach in den Kalender reinstempeln und vielleicht in ein paar Monaten nochmal anfangen, weil die versuchen, das hinauszuzögern. Ja, dann muss man sagen, jetzt mal so, cut your losses, ja, also der Loss ist in dem Fall Zeit, ja, weil am Cold Call ist das Wichtigste und die einzige Ressource, was du hast, Zeit, ja. Du hast unendlich viele Menschen. Du kannst Google Maps durchgehen, du kannst, was weiß ich, Telefonbücher durchgehen, du kannst Listen holen mit Telefonnummern. Du hast zu viele Menschen zum Anrufen, ja, und da macht es einfach die Masse aus, ja. Jetzt ich, man darf nicht abgehoben werden und blöd kommen, ja, und das auch zu sehr verspielen, ja, man muss immer freundlich sein und du redest mit Menschen, ja, aber man muss halt auf seine Zeit schauen, ja, weil das ist sehr zeitintensiv, diese Kohleakquise, ja, und natürlich ist aber auch was, ja, so, das ist die Kohleakquise in den USA, geht okay, ja, natürlich hast du auch ein paar lustige Leute, die dann komisch kommen, einer hat dann auch gleich einmal mit einer Anzeige oder sowas gedroht, habe ich so gesagt, so, chill, ich habe dich nur angerufen und deine Webseite schaut, du hast da und da Probleme und dann ist auf einmal zurückgestemmt und so weiter. Ja. Der hat einfach einen schlechten Tag, kannst du erwischen. Ja. Oder der hat schon, weil er so eine schlechte Webseite hat, das habe ich auch gesehen, wo das E-Mail überall, weil schon so viele Leute wie ich angerufen haben. Ja, will ich nicht glauben, dass du da
einen. Schon der 10. Anrufe am Tag.
Genau, ja, da hätte ich auch gar keine Lust mehr. Ja. Da würde ich auch
sagen: ja, klar. Ja.
Ciao, bitte ruf mich nie wieder an. Das muss man natürlich verstehen.
Ja.
Also die USA sind das offenste Volk, was das betrifft, weil eben dieses Unternehmergeist haben. Jetzt sage ich jetzt auch mal, wenn es um Investoren geht oder so etwas in die Richtung, mache ja ein paar Studiums jetzt nebenbei, auch zu meiner Arbeit auch noch. Also ich habe einen ziemlichen Zeitplan eigentlich. Ja, ich bin ziemlich ausgelastet in der Woche. Da geht es auch darum, also das Studium, einerseits studiere ich in Hamburg, ja, da geht es um Projektmanagement, Innovationsmanagement und Entrepreneurship. Ja, da lerne ich auch mit Investoren und das Ganze. Das ist sehr interessant, weil ich auch in die Richtung mehr gehen will, Startup gründen oder so und so. Und da ist auch, also da kann man jetzt, sag ich mal, Deutschland oder Österreich oder die DACH-Region generell nicht mit den USA vergleichen. In den USA bist du im Vergleich jetzt zumindest, ja, wenn du eine gute Idee hast, bist du sehr leicht 100, 250.000 erste Finanzierungsrunde, ja, kein Problem an sich, wenn du ein gutes Produkt hast. Ja, in Österreich gibt es, glaube ich, jetzt nicht so viele Projekte, die 250.000 Euro einfach so in der Erstfinanzierungsrunde von 3 oder 4 bekommen. Ja, also die kann man zwar hinten abziehen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, ja. Auch in Deutschland. Deutschland ist auch sehr offen noch, was das betrifft. Ja. Ich würde jetzt sagen, mal in Österreich ist so jetzt, sage ich mal, so der begrenzte Markt. Ja, auch beim Cold Calling kannst du eigentlich vergessen. Da sagen die meisten so, ja, rufe ich nicht an, das ist illegal, obwohl es an sich legal ist, weil wenn ich eine Nummer raussuche, Google Business und einfach anrufe, so hey, willst du was haben, da würde ich sagen, einfach mal offener sein. Die Deutschen sind da sehr offen, das ist sehr interessant, ja, ich habe da oft erlebt, ja, gern, wir machen einen Pitch oder hier ist meine E-Mail, ja, oder so weiter, und machen mal einen Zoom-Call oder Google Meets-Call, ja, in der Schweiz auch, sehr offen, die Leute, obwohl es die Schweizer sind, wo man eher oft sagt, so ja, es ist ja so ein geschlosseneres Land, aber was das betrifft, sind die sehr offen für, ich sage mal, Business Opportunities, ja, weil, wie gesagt, du willst Mehrwert verbreiten und wenn du das richtig angehst und jetzt nicht raus reinfällst, ich habe da irgendein, das 150.000ste CRM, um deine Leads zu zählen und so weiter, wenn du nicht so reinkommst, dann hören die meisten Leute auch zu, ja. Ja, das habe ich ja, auch klar, bekommen, auch am Tag, so zwischen 3 und 4 Leute, die mir, da kriegst du so viele Leads mit deinem Sales-CM. Ja, es lohnt sich ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich habe jetzt doch eine Nische, würde ich jetzt sagen, ja, vorgeschädigte Leute mit schlechten Websites und so weiter und auf CBD-Shops gehe ich halt an, weil die gerade explodieren und so weiter und die haben, vor allem in den USA, die haben halt viel Cash auf der Hand, ja, weil die haben Probleme, Bankkonten zu öffnen, weil es ist zwar legalisiert, aber viele Banken sagen dann ironischerweise, ja, CBD, das ist aber nichts. Ja, die stellen das auf die gleiche Schiene wie, was weiß ich, Prostitution und Terrorismus, die können keine Konten erstellen. Deswegen rennen die viel mit Cash herum. Das heißt, die Zahlungsmethoden sind ein bisschen schwieriger dort zu machen, ja, wie die dich dann zahlen. Ja. Aber den kann man auch überkommen. Ne? Dann zahlen sie dich das.
Kommst das Geld dann per Post zugeschickt?
Tatsächlich hat das einer und wollte das machen. So, ja, an sich gerne. Ja, ich meine, ich habe eine Business-Adresse natürlich in den USA, weil es eine amerikanische Firma ist, aber da komme ich jetzt nicht so demnächst vorbei und wer weiß, wo das Geld dann hinkommt. Und nach Kolumbien wollte ich jetzt auch nicht schicken lassen, weil da kann ich garantieren, dass das nicht angekommen wäre. Ja. Und da haben wir einfach so gemacht, privat ausgezahlt und dann ist es auch das dann einfach. Ja, okay. Sind jetzt auch eher kleinere Websites, ja, bei großen Projekten geht das natürlich nicht, ja, aber wenn es so ein kleiner Shop ist, ja, warum kompliziert machen?
Na ja, klar.
Ja, okay. Solange sie in den Büchern aufschreiben, ist es ja okay.
Ja, klar, das ist das Wichtige. Ja.
Genau, ja, das war auch am Anfang ein Riesenthema mit den Büchern, also da habe ich mich einlesen lassen müssen. Also ich kann original sagen, in der HTL war zu 50% unsere Lehre nie da und wir hatten eine Betriebswirtschaftslehre, ja, und wir hatten eine Vertretung und haben nichts gelernt, ja. Und die anderen 50% habe ich geschlafen, da war ich krank, muss ich ehrlich zugeben. Also das war so ein, für mich persönlich, manche mögen das, aber für mich war das so ein langweiliges Fach und das war, und ich habe dann ein paar coole Programme gefunden, die das einfach automatisch für mich machen. Wenn da eine Zahlung auf mein Konto eingeht, die schreiben das direkt in die Buchhaltung hinein und dann brauche ich mich keine Sekunde darum kümmern. Vielleicht einmal im Monat reinschauen, wie kein Fehler aufgetreten ist oder so. Aber da die Zoho Books heißt das, ist ein super Programm, das kannst du direkt mit einem Bankkonto verknüpfen. Das macht die Buchhaltung direkt für dich, also das kann extremst viel. Schon allein in der Gratis-Variante. Ja. Die haben auch Paid-Plans, ja, die sind für größere Firmen, also das Org, was diese ganzen Software schon mittlerweile alle können, ja, wusste ich gar nicht. Von der Buchhaltung bekomme ich 5% ja, von meiner Zeit, steckt da vielleicht drin. Ja. Das ist ganz gut, ja, dass ich mich mehr an die Akquise und so weiter kümmern kann und ums Programmieren. Ja,
ja. Genau. Ja. Ja, das ist ganz gut. Also ich finde schon, dass es gut ist, wenn man so die Grundbasics kennt, wenn man weiß, was bedeutet Brutto und Netto zum Beispiel.
Ja,
schon mal von Vorteil.
Da wäre ich aufgeschmissen, wenn ich das nicht wüsste als Selbstständiger. Ja,
gut. Genau. Aber du musst jetzt nicht wissen, wie du jetzt von an welches andere Konto buchen musst. Und es ist vielleicht ganz hilfreich, wenn du weißt, dass es sowas gibt wie Buchungskonten und dass man eben da Buchungssätze schreiben kann und was doppelte Buchführung ist, aber das muss man ja nicht selbst machen.
Also genau, entweder ich weiß sogar,
was das ist. Oder der Steuerberater.
Ja, genau, ich weiß sogar, was das ist. Also in 5 Jahren HTL, wo ich Betriebswirtschaftslehre habe, ich habe mir einfach einen Udemy-Kurs gekauft, ja, 20 Stunden. Okay, also das sind 20 Stunden, das hat mich 20 Euro gekostet. Habe ich mehr gelernt als in 5 Jahren Betriebswirtschaftslehre der HTL. Und wenn das irgendwann mal nicht funktionieren sollte, kann ich das auch selbst machen, ja. Also ich muss nicht einmal eine doppelte Buchhaltung machen. Mhm. Also das ist okay, das ist gar kein Problem in der Buchhaltung für mich.
Naja, klar.
Prozentrechnen ist das einfachste überhaupt. Also das.
Ja. Mhm. Jo. Ja, ich stelle es mir jetzt so ein bisschen kompliziert vor, da du ja in verschiedenen Ländern bist und Kunden aus verschiedenen Ländern hast.
Mhm. Ja. Also und, ja. Also das. Ja, sorry. Ja. Spiel mal das.
Zum einen hast du ja überall verschiedene Steuersätze und wie du es dann an die, ich weiß noch nicht mal, bei welchem Finanzamt du jetzt gemeldet bist, du hast gesagt, du hast eine Firma in den USA, du bist wahrscheinlich jetzt nicht in Österreich gemeldet, aber dann läuft das wahrscheinlich alles über die USA und über die amerikanische Firma. Oder wie ist das, wenn du jetzt in Bangkok einen Kunden hast? Mhm.
Genau, also hier in Bangkok bin ich quasi nur auf dem Tourismusvisa. Ja? Mhm. Also ich habe keine Residence, habe keine Work Permit, ich muss ja keine Steuern zahlen.
Ja. Ja?
in Österreich habe ich mich jetzt abgemeldet momentan. Habe ich keinen Wohnsitz in Österreich, weil wir waren in einer Wohnung. Meine Mutter ist mittlerweile umgezogen und ich bin nicht in Österreich. Also warum sollte ich einen Wohnsitz auch dort haben?
Naja, ja, klar. Brauchst nicht. Ja.
Das heißt, ich zahle auch keine Steuern in Österreich, ja, weil ich einfach keinen Wohnsitz habe. Also das ist nicht so, wenn ich amerikanische Staatsbürgerschaft bin, da musst du auf der gesamten Welt dein Einkommen jetzt zum Beispiel offenlegen. Mhm. Ja. Und in Österreich ist es nur nach dem Wohnsitz.
Ja,
also,
naja, klar, also, aber da bist du ja nicht. Ja.
Genau, das macht doch Sinn. Ja. Wenn ich nicht in dem Land lebe, ja, und nie dort bin, warum sollte ich auch dort Steuern zahlen? So eigentlich,
ja.
In den USA, das ist interessant, ja, ich habe eine LLC. Es gibt sogenannte Franchise-Fees, ja, die zahle ich im Jahr. Das ist ein Steuersatz fix, den muss ich halt zahlen. Und dann kann ich, wenn ich will, einen Business-Report machen, ja, und ich zahle in den USA, so wie ich das gemacht habe, zahle ich nur Steuern auf, auch für die Kunden, die aus den USA kommen, ja. Weil ich kein amerikanischer Staatsbürger bin, muss ich auch keine Federal Steuern zahlen und die und die State-Steuern, sage ich jetzt mal, die lokalen Steuern, ja, das sind eben diese Franchise-Fees, die ich halt zahle. Aber das ist sehr gering, ja, also es hat einen Vorteil. Natürlich, wenn ich jetzt so ein Remote-Worker bin und auf der ganzen Welt und nie lange in einem Land bin, ja, du kannst es super aufsetzen, dass du sehr, sehr wenig Steuern zahlst. Gibt es halt woanders aus für die Reisen und so weiter, für die ganzen Hotels.
Ja, klar.
Du sparst es auf der einen, geht's halt raus auf der anderen. Ja. Ja. Aber Steuern ist eigentlich sehr, sehr einfach, so wie ich das aufgesetzt habe. Ja, da habe ich auch nichts. Das Einzige, was ein bisschen kompliziert kann, was mir am Anfang sehr schwer getan hat, die zahlen in kolumbianischen Pesos, die zahlen in Dollar, die zahlen in Euro und dann, ich meine, die Buchungssoftware kann das zum Glück jetzt mittlerweile auch, ja. Aber das selbst machen und da den richtigen Wechselkurs und so weiter, da habe ich am Anfang, ja, du willst es natürlich auch nicht falsch machen und dann irgendwelche, das IRS von den Amerikanern, also die Steuerbehörde hinter dir haben, ja. Also das habe ich am Anfang sehr schwer getan, aber die Software ist auch legal, die nimmt quasi da, wo die Zahlung eingegangen ist, bam, alles wird in USD umgerechnet. Zu dem Zeitpunkt, wo die Zahlung eingekommen ist, ist es halt zu diesem Kurs gewesen, ja, und fertig. Ja. Also ich habe auch lokal in Amerika Bankkonto, da tun die Amerikaner natürlich drauf zahlen, US-Dollar. Und dann habe ich natürlich lokal auch in der EU habe ich ein deutsches Konto. Ich habe auch, ich bin auch bei der Bank Revolut, das ist eine sehr, sehr coole Bank, ja, da kann ich jedem nur ans Herz legen. Das ist wirklich super. Ja, also einmal das aufgesetzt, keine Kopfschmerzen mehr. Ja, das ist am Anfang dieser ganzen Setup, das war mir natürlich komplizierter. Ja. Ja, weil ich sagen muss, in Österreich ein Unternehmen aufsetzen ist auch ein bisschen, es ist auch zeitintensiv und was du dafür Steuern hast. Also mein Vater ist ja selbstständig, was ich da mitbekommen habe, was man da machen muss und Steuervorauszahlung und so weiter, wo man einfach nur den Kopf
und
so
wie einfach.
Ja, also von der EU kommen hier alle Statistiken raus, ja, das kann man sich selbst nachlesen. Also die Österreich mit den letzten zwei von der Neugründerrate her im Jahr, ja, in der gesamten EU, in Gesamteuropa. Das kann man gut aus durchsehen, einfach weil es so arg kompliziert ist und man so viele Steuern zahlt. Ja, du kriegst auch Sozialsteuererleichterung in den ersten 3 Jahren, aber das kannst du alles natürlich je nach deinem Umsatz zurückzahlen nach 3 Jahren. Deswegen sind auch so viele Unternehmen, wenn man schaut in Statistiken, viele Unternehmen haut es dann nach 3, 4 Jahren auf, ja, weil die dann extrem viel nachzahlen. Von diesen Goodies, die sie am Anfang bekommen, ja, die ich sage jetzt mal, ja, das sind quasi Schulden, die du einfach nur verschiebst. Ja. Wenn je erfolgreicher dein Unternehmen wird, desto mehr zahlst du dann natürlich nach.
Ja, okay. Ja.
Ja, das, ja. Also, ich habe mich einmal mit Freunden, ich war schon immer so unternehmerisch unterwegs, wollte ich mal ein Unternehmen gründen in Österreich, eine OG. Wir hatten da so eine unfreundliche Dame in der WKO, die uns genau null beibringen konnte. Wir waren in der 4. HTL, ja, haben uns nicht wirklich ausgekannt, wie, wo, was. Online ein bisschen natürlich gelesen und Freunde gefragt, aber haben natürlich einen Termin ausgemacht in der WKO, dass man fragt, wie das abläuft und so weiter. Das ist eine Business-Idee, die wir hatten. Und die hat uns das so unfreundlich erklärt und nur Kosten, also wir haben uns nach, ganz echt, das geschafft, dass wir uns danach weniger auskennen als vorher. Also, und dann haben wir gesagt, ja, lass mal das. Und ist auch schade natürlich, ja. Wenn so etwas hinkommt, ja. Das kann man definitiv vereinfachen. In Deutschland ist es einfacher, also in jedem Land, wo ich mich halbwegs auskenne, wo ich mich gut auskenne, ist es einfacher als in Österreich. Ja. In den USA kannst du auch komplett online machen, schon ewig mit Telefon. In Österreich ist das eher was Neues, dass du es online machen kannst. Eine GmbH sowieso nicht. Ja. Und ich habe eine LLC, ja, das ist quasi das Gegenstück zu einer GmbH in Österreich oder in Deutschland, selber beschränkte Haftung.
Ja.
Und da hast du auch nicht diese Einlage und so weiter. Ja. Das USA, Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Also wenn du kein echter Amerikaner bist, dann hast du doch keine Schulden oder so. Also, geht das nochmal genau? Du bist kein echter Amerikaner, wenn du keine Schulden hast oder sowas. Das ist ein bisschen ein Problem in dem Land, ja.
Aber, ein bisschen, ne?
Ja, die sind ja haushoch in den Schulden, ja, da brauchen wir gar nichts sehen. Da wird es wirtschaftlich was sehr Interessantes. Also ich verfolge auch den Euro-USD-Kurs. Also ich habe Freunde, den schicke ich immer wieder so. Ich war auf dem Trading, ich habe einen Trading-Board mit 16 geschrieben, ein bisschen so neben da was getradet hat, den habe ich dann einen Kunden in Frankfurt verkauft, weil ich jetzt aus dem Trading eher draußen bin. Ja. Mhm. Aber mit Öl und Gas war es natürlich sehr interessant, das ist auch in die Höhe gegangen. Ja. Und der Euro-USD-Kurs auch. Also ich habe eigentlich auf die Woche genau das vorhersagen können. Also ich habe vor 2 Jahren schon gesagt, dass der Euro so absackeln wird. Ja. Mhm. Und jetzt bei, ich glaube, bei 0,95 ist er jetzt wieder. Ja, der ist jetzt unter 1 oder bei 1 ist er gerade zum USD-Dollar momentan. Ja. Also es schaut alles dann auch aus, dass der auf den Anfangswert auf 0,8 wieder runtergehen wird in den nächsten halben Jahr, Dreivierteljahr oder sowas. Ja. Mhm. Muss man schauen. Ja. Aber davor waren dann eh viele Wirtschaftsprofessoren, die sich da noch mehr auskennen als ich. Also.
Ja, okay. Okay, wenn Hörerinnen jetzt Lust haben, ein Unternehmen zu gründen in den USA und von Bangkok aus arbeiten möchten, dürften sie sich dann bei dir melden, dass du ihnen ein paar Tipps und Tricks dazu gibst?
Natürlich, ja. Also ich habe einem Freund schon geholfen privat, so ein Unternehmen aufzusetzen in den USA. Das Coole ist, du musst nicht mal in den USA sein, ja. Du musst auch keinen Pass herzeigen und so weiter. Das geht ziemlich einfach, ja. Da gibt es eigene Agenturen quasi, die das machen, ja. Das ist dort drüben eigentlich ein ziemlich großes Geschäft. Also wenn man jetzt zum Beispiel Wyoming oder Delaware hernimmt, wo meine Firma ist, also wir haben da wir haben da halb so viele Unternehmen, wie da Einwohner überhaupt leben, ja. Das sagt schon einiges aus darüber, ja. Okay. Und auch weil die Steuern dort sehr günstig sind, Google, Apple und so weiter, alle Firmen, ja, diese großen auch in den USA, die haben ihren Sitz entweder Wyoming, Florida oder Delaware halt. Ja. Also das sagt schon was aus, dass das so ein berüchtigter Staat dafür jetzt ist, sage ich einmal. Ja. Mhm. Also natürlich kann man sich bei melden. Ich habe auch einem ein paar Kolumbianern geholfen, das aufzusetzen, ja, weil ich kenne mich damit aus. Ja, geholfen, ja. Es ist sehr einfach.
Aber es ist ja... Genau, es ist ja jetzt nicht dein eigentliches Business. Eigentlich machst du eher SEO-Optimierung und Webseiten und da darf man dich bestimmt auch für kontaktieren, oder?
Natürlich, ja. Also in SEO liegt definitiv meine Professionalität. Ich bin eigentlich immer up-to-date mit den Google Web Vitals und so weiter.
Das ist ja nicht so ohne, da ändert sich ja auch viel immer.
Ja, also man sagt ungefähr ein Jahr in SEO sind ungefähr 10 Jahre in der echten Welt. Ungefähr so viel tut sich da, ja. Also, und momentan sowieso, während Corona hat sich auch die ganze Zeit das getan. Es gibt auch viele Mythen und so weiter. Es gibt extrem viele Firmen, die auch so, sag ich mal, das berüchtigste und das meiste, dem ich antreffe, sind Leute, die denken, ja, ich brauche Backlinks, dann will ich ein gutes SEO haben. Mhm. Prinzipiell, also das ist so eine Halbwahrheit, ja. Backlinks helfen extremst, ja. Also ich tue auch immer einen Backlink bei einer Webseite rein, wenn ich jetzt so made by MPSys, ja, das heißt meine Firma, MPSys. Und du dann zu meiner Webseite verlinken, ja. Aber wenn du jetzt so eine Backlink-Kampagne startest oder auf random Blogs irgendwie deine Backlinks einfügst, dann kann das extrem schaden, ja. Also da bekommst du so etwas, wenn du jetzt zum Beispiel so eine fishy, sage ich jetzt mal, Backlink oder Scam-Backlink-Kampagne startest, dann kann es sein, dass du in deiner Google Search SEO eine ganz liebe und nette, freundliche Nachricht von Google bekommst eines Tages, wo Manual Action steht, ganz fett in Rot, bekommst 5 E-Mails, nicht zu übersehen, ja. Dann kannst du da draufklicken und dann bekommst du eine Warnung, dass du nicht mehr gereiht werden wirst in Google, da sie entdeckt haben, ja, dass du den Link zu deiner Webseite auf einmal in kurzer Zeit zu hunderten Webpages hinzugefügt hast und die eigentlich auch nichts mit dir zu tun haben, ja. Da gibt's viele solche, auch wieder indische, sag ich einfach mal den großen, ne, Unternehmen, die das anbieten, ja, 10 Euro, 500 Backlinks bekommst du rein und das bringt dir so und so viel, bla, bla, bla. Das ist halt ein Blödsinn. Ja. Also das bringt eine Sperre und dann wirst du nicht mehr in Google geindext. Ja? Mhm. Also das Ganze, also das läuft dann über die Zeit ab. Sobald diese Warnung da ist, läuft es dann in wenigen Wochen und Monaten ab, dass du quasi von 80-90% deines Traffics verlierst und auch nicht mehr angezeigt wirst. Dann bist du auf einmal nur auf der 10. Seite angezeigt und so weiter.
Ja, also Manual Action. Damit bist du weg.
Du bist weg. Und es ist auch extrem schwer, das wieder aufzubauen, weil dann wird deine Seite am Ende komplett gesperrt quasi von Google, kann man mehr oder weniger sagen. Ja, sie hauen es auf die 200. Seite oder sowas, wenn du überhaupt irgendwo aufkommst. Ja. Und dann kannst du es in einem, dann bekommst du eine E-Mail von dem Google Support, ja, du kannst dich natürlich wieder freischalten und dann musst du uns eine Liste von all deinen Links, Backlinks, also von den Websites, die du gemacht hast, musst du dann in Google schicken in einem Dateiformat, was ich nicht aussprechen kann, ja, also das Dateiformat, das dieser Wolf-Format, ja, Punkt dieser Wolf, ja, ganz komisch, wurscht, nicht wichtig, musst du das in diesem Dateiformat dann diese Links an Google schicken, ja. Und die sagen, dir dann, kriegst du einen Google-Mitarbeiter zugewiesen und der checkt diese Liste durch und erst wenn alle Links da oben sind und alle deine Backlinks entfernt sind, ja, dann wird deine Webseite freigeschalten und dann kannst du wieder von Null beginnen, deine Webseite aufzubauen. Ja. Das spricht sich natürlich recht einfach und schnell, vielleicht kann man es ja riskieren, ich kann dir nur sagen, zu 100%ig wird dich der Google AI erkennen, ja, wird das erkennen, der Algorithmus, die kennen ihre eigene Software, Google kennt Google. Und ich habe darüber auch, es sagt sich auch so schnell, also das zieht sich über Monate und Jahre hin. Ja. Also wenn du diese E-Mail bekommst, ja, dann braucht es einmal überhaupt, dass du diese Möglichkeit bekommst, dieses Format einzureichen. Ja, da reden wir so zwischen 6 und 9 Monate Wartezeit. Mal. In dieser Zeit ist deine Webseite weg von Google. Kann ich indexiert werden oder ist auf der 92. Seite? Ja. So, ja. Ist weg auf Deutsch. Und dann, wenn du es eingereicht hast, habe ich es noch nie erlebt, ja, dass Google herkommt und sagt so, ja, passt, wir schalten dich wieder frei. Das Schnellste, was ich erlebt habe, ja, also da habe ich mit einem Kunden zusammengearbeitet, der halt so eine shady, sag ich jetzt mal, Backlink-Kampagne gekauft hat, für ein paar hundert Euro. Und das Schnellste, was ich erlebt habe, waren 3-mal, dass du das einreichst, weil du vergisst immer irgendwas oder da finden sie es, weil Spot von der Seite aufgreifen und dann kriegst du doch mehr, als was du ursprünglich geplant hattest an Backlinks, also nicht 500, sondern 511 und die 11 sind irgendwo verstreut und kannst zugehen, ja. Und ja, aber normalerweise musst du das 20 Mal einreichen, ja, und die tun das jedes Mal händisch überprüfen und jede Überprüfung dauert so, ja, wenn es schnell sind, 3 Wochen, normalerweise kannst du ja so mit 3 Monaten rechnen, dass du eine Antwort von Google bekommst, kannst rechnen, 3 mal 20, ja, also da würde ich dann eher sogar eine neue Domain eher aufmachen, es geht schneller. Also,
ja, klar.
Das kann man vergessen, also
mit solchen Backlinks,
nur um mal eine Nische da anzusprechen, im SEO würde ich sehr aufpassen, ja, es ist gut, Backlinks zu setzen, ja, aber halt nur bei relevanten Sachen, relevanten Content. Google ist das sehr gut zu erkennen, ob die Keywords wirklich zu deiner Seite gehören, ob die Backlinks, ob das Sinn macht, zu deiner Seite irgendwie zu verlinken. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel irgendwann ein Blog-Eintrag über mich machen würde, so ein Text oder über SEO und so weiter, ja, was man da machen kann, und dann zu meiner Website verlinken, Website und SEO, das macht Sinn. Ja. Wenn da jetzt aber jemand über die Top 10 Musiker vom Eurovision Contest spricht und dann auf einmal meine Website unten irgendwo auftaucht, dann denkt sich Google ja, haha, sehr lustig, ja, also
das kann ich.
Genau, ja, also ja. Google ist extremst auf User Experience, ja, also damals war das ja am Anfang vom Internet, da hast du einfach alle Keywords aufgeladen, also jetzt sage ich mal, ich mache Websites, habe Keyword Nudeln reingehauen, ja, wenn ich 1000 Webseite, wenn ich jetzt 100.000 Besucher hatte auf meiner Webseite und dann bin ich auch bei Nudeln aufgesehen, obwohl, also wenn man nach Nudeln gesucht hat, obwohl ich Websites mache und so weiter. Also das spielt nicht mehr, ja. Die Keywörter spielen eine Rolle, eine große, ja. Aber du kannst nicht einfach random Keywörter reinhauen, du kannst nicht mehr zu 100.000 Seiten einen Backlink machen. Das spielt alles nicht mehr. Das schadet mittlerweile mehr deiner Seite, ja. Also Google ist einfach nicht mehr so, dass es nicht mehr bringt, ja. Du kannst wirklich aktiv Schaden erleiden durch so etwas, durch falsches SEO. Das ist halt sehr interessant und das ist bei vielen ziemlich neu, ja. Also Google gibt auch immer etwas raus, das sind die Web Vitals, die ändern sich monatlich, jährlich, die Core Web Vitals, das sind quasi die 3 Säulen. Momentan die wichtigsten sind der LCP, Largest Contentful Paint, der FID, First Input Delay und natürlich CLS, das ist ein Community Layout Shift, ja. Also kurz erklärt, Largest Contentful Paint, oft hast du das, wenn du jetzt auf eine Website gehst, ja, irgendwo gibt es ein Bild meistens und da wird immer das größte Bild hergenommen. Oft haben welche so ein Bild im Hintergrund oder so weiter. Ja. Und da wird einfach hergenommen, wie lang das braucht zum Laden. Ja. Wenn das über eine Sekunde ist, bist du eigentlich schon raus. Ja. Wenn das über eine Sekunde ist, wirst du den Web Vital Cores rausgehaut und dann ist es auch wurscht, wie gut deine restliche Seite ist. Das ist schon ein harter Schlag. Ja. Dann First Input Delay ist, ab wann deine Seite, ab wann du etwas draufklicken kannst. Das sollte bei maximal 300 Millisekunden klicken. 300 Millisekunden sein, ja. Im Desktop. Ja. Wenn es darüber ist, bist du auch eher schon draus. Alles über eine Sekunde bist du. Ja, deine Seite, das Glück, wenn die überhaupt angezeigt wird vorne. Auf den ersten 2 Google-Seiten und dann noch das Cumulative Layout Shift. Das ist einfach so, wenn Button über drüber sind oder Wenn du nicht responsive bist, also am Desktop schaut deine Seite super aus, aber dann, wenn du auf dem Handy schaust, ist der Text über dem Bild, Bild über dem Text, der Button irgendwo nur zur Hälfte drin im Bild. Also Google erkennt auch das mittlerweile, ja. Und allein, wenn man, also SEO ist ja riesig, es gibt quasi dieses technische SEO, ja, und dann gibt es halt dieses, sag ich mal, das organisatorische SEO, technischer ist Programmierung, ja, und Content auf der Webseite und so weiter mit Keywords, so alles, was du quasi selbst beeinflussen kannst, mehr oder weniger, direkt, ja, schnell ändern kannst. Und dann gibt es halt noch Google Search Einträge, dein Google Business optimieren dann, und wo du halt erwähnt wirst auf irgendwelchen Social Media, LinkedIn, wenn wir da sind, und Instagram und so weiter, ja. Das hängt dann auch zusammen, ja. Aber wenn du nur diese drei Säulen quasi erreicht, also ich habe mir das kurz, die habe ich aufgeschrieben, ich habe mir die Zahlen jetzt nicht genau gemerkt, für den Largest Content Full Paint, ja, nur wenn du das erreichst, also nur 44% ja, aller Websites erreichen das, ja, diesen Largest Content Full Paint, ja. Das heißt, wenn du nur da drin bist, ja, hast du schon mal 66%, ja, 56%, Entschuldigung, hast du schon mal 56% weniger, weniger Konkurrenz, ja. Dann beim First Input Delay immerhin 91% sind damit, ja, und beim Layout Shift, ja, sind es 71%, du nur die Requirements wirklich mit. Und das ist nur im orangenen Bereich. Ja. Wenn du unter 100 Millisekunden bist bei der Reaktion, dann bist du nochmal, bist beim einstelligen Bereich wahrscheinlich, ja. Also da kannst du schon mal im technischen SEO kannst du extrem viel erreichen, ja, wenn du nur diese drei Säulen da einhältst, ja, weil dann wird die Konkurrenz viel weniger und dann, dann geht es eher ums Organisatorische, um Backlinks, ja, ob der Content passt, wie viele Leute draufklicken, wo du erwähnt wirst, wie oft ein Link geteilt wird. Ja, da gibt es sehr, sehr vieles dran. Ja. Google Search Konsole, auch riesig, du kannst so viel machen mit deiner Webseite und so viel das organisieren. Ich habe meine Domain quasi gekauft, ich habe im März gegründet und im März auch meine Domain gekauft, mpsysllc.com. Mpsys war leider schon vergeben, ja, ich wollte es ohne dem LLC haben, aber war halt leider schon weg. Und ich habe es geschafft, in den ersten drei Monaten, also wenn man meinen Namen eingibt, mpsys, und da gab es viele Firmen, die seit 10 Jahren eine Webseite haben und auch relativ gut und so weiter, ich habe es geschafft, unter den Top 3 auf der ersten Seite schon zu erscheinen, ja. So viel besser war meine Seite programmiert und so viel besser habe ich das Search-Algorithmus benutzt, habe ich es in Facebook, Instagram und LinkedIn aufgemacht und auch an den Twitter, ja. Gibt es auch noch Medium und so weiter, da gibt es so bestimmte Social Media Accounts, die du quasi haben musst, ja, das sind so, ich sage jetzt mal so knapp 20, ja, zwischen 12 und 20, also 12 sind so Minimum, ja, das Medium ist zum Beispiel auch dabei, YouTube auch, YouTube größte größte Suchmaschine nach Google, ja, und das sind so Accounts, die du quasi brauchst, wenn du die auf deine Seite raufhaust, kannst du relevanten Content, hast du, ist es halt so verlinkt, ja, Google mag es, wenn es verlinkt ist und du überall schön so hinkommst, wenn du quasi so eine Brand aufbaust, ja, wenn du eine richtige Brand aufbauen willst, ja, dann ist sowas halt sehr, sehr wichtig, ja, dass du überall, auch wenn du jetzt nicht darauf postest, ist es trotzdem wichtig, dass du es auf Medium einen Account aufmachst mit deinem Businessnamen und so weiter, weil dann ist es erstens einmal reserviert, du kannst es trotzdem verlinken und dann denkt Google, das ist eine gut implementierte Brand, die haben da und da ein Konto und da, das ist einmal wichtig, dass du das zumindest einmal hast, ja. Also gibt es sehr viel zu beachten, vor allem eben diesen organisatorischen SEO, was du nicht direkt beeinflussen kannst, was du verbessern kannst, ja, indem du Accounts aufmachst, Link teilst, bla bla bla, das Typische. Das ist halt, aber das liegt halt nicht abgesehen von dem in deiner Macht. Ja. Also das Technische ist wichtig, dass das unbedingt eingehalten wird am Anfang. Ja.
Okay, alles klar. Wer da noch Fragen zu hat, weil das war jetzt, glaube ich, doch ziemlich viel zu SEO, kann ich da ja gerne nochmal an dich wenden. Genau. Ich bin mir sicher, du unterstützt da gerne, solange die Person kein WordPress im Einsatz hat.
Genau, na, bei WordPress unterstütze ich sie umso stärker, dass sie wegkommen endlich von denen. Ja. Na, WordPress ist, es gibt gute WordPress-Seiten, also deine Website ist zum Beispiel an sich ganz gut, ja, hat gutes SEO, hat auch gute Performance, ja, mehr oder weniger, nur das ist halt trotzdem... Ja, deutlich unter einer selbstprogrammierten. Ja. Aber es ist trotzdem Ort unter einer selbstprogrammierten. Du kannst viel weniger machen, du bist abhängig von WordPress. Wir hatten das jetzt, also in der Firma, wo ich damals noch gearbeitet habe, die haben ja WordPress einfach von heute auf morgen mehr oder weniger an die PHP 5 abgestellt und nur mehr ab der PHP Version 7 ging es. Ja. Und da waren kurze Zeit quasi so ein paar Stunden waren also 50% der Websites mit WordPress oder so erreichbar oder sogar nur 40%, ja, von heute auf morgen. Weil die einfach so einen Hardcore quasi Cut gemacht haben, dass sie das nicht mehr unterstützen. Dann haben die das alle automatisch geupdatet, ja, viele. Mhm. Und dann gingen diese ganzen Plugins nicht mehr, ja, die du in WordPress drin hast, ja. Und das hat dann alles, hat dann so viele Seiten gesprengt, ja, und das ist dann auch bei uns auf einmal als E-Mail-Postfach heiß gelaufen. Also meine Website geht nicht, das geht das nicht.
Glaube ich.
Und ja, und wenn man quasi, erstens einmal, allein wenn man schon so abhängig von so etwas ist, ist das nicht gut, ja, vor allem im Web, weil es ändert sich jedes Jahr, ja. Auch wenn du jetzt eine super Website hast und so weiter, du kannst dir damit rechnen, dass du alle spätestens alle 3 Jahre das Design ändern musst, ja, grundlegend. Wenn das deine Zielgruppe ist, wenn du das brauchst, ja, also für eine Company, Homeside, ja, kann jetzt Metallrohre herstellen oder so, was ist jetzt nicht so, brauchen einfach eine, ja, Firmenwebsite. Ja. Wenn du jetzt einen Blog hast oder Social Media mäßig was machst oder sowas in die Richtung, dann musst du das updaten, ja. Damit du relevant bleibst, ja. Und ja, genau. Also, und natürlich ist auch ein Thema die Sicherheit bei WordPress. Also, das ist eine sehr schlimme Sicherheit, weil du brauchst nur, ich kann jetzt auf deine Website gehen, ja, dann gebe ich /wp-admin ein und dann bin ich schon am Admin-Dashboard und könnte mich als Admin einloggen. Dann gibt es bestimmte Tools, ja, ich sage jetzt nicht, wie die heißen, dann kann ich einmal schauen, es wird ziemlich sicher einen User-Admin geben oder ich finde deine E-Mail-Adresse raus oder kann auch mit dem Tool herausfinden, welche E-Mail-Adresse richtig ist und dann kann ich einfach, weil WordPress das nicht sperrt, du kannst unendlich oft quasi das Passwort eingeben, ja, du wirst nicht gesperrt, dann kann ich das einfach brute-forcen, also quasi durchgehend anfragen, bis es irgendwie geht und die wenigsten haben da sichere Kennwörter drin. Ja, vielleicht bist du ja einer von denen, die Hashtags, Passwort, das kann ich eh raten, ja, dass man das wirklich
aber macht. Aber irgendwann ist es auch geknackt, ja, also.
Ja, ich meine natürlich dann vielleicht in 10.000 Jahren, aber du weißt, worauf hinaus will, ja. Und das ist nur die schlimmste Methode, die du, wenn du Spaß haben willst, selbst lernen kannst. Und das ist natürlich, wenn du hacken kannst wirklich oder dich auskennst, ohne Passwort da reinzukommen, ja, du brauchst ein paar Stunden vielleicht oder sowas. Ja, also das Thema Sicherheit ist halt bei WordPress. Mhm. Und vor allem, dann hat man natürlich noch gar nicht über die ganzen Sicherheitsbahnen gesprochen, die anderen Plugins wieder reinkriegen. Ja,
ja.
Also über die SEO, Yoast oder was weiß ich, diese typischen oder Elementor irgendwie, dass du dich da einschleichen kannst und es geht ja gar nicht darum, dass die Blödsinn mit deiner Webseite machen, die Leute, sondern die wollen ja, wenn sie dich hacken, Geld verdienen an sich. Ja, dass die irgendwelche E-Mails abgreifen, Nutzerdaten und das dann an größere Firmen und so weiter verkaufen. Deswegen hackt man ja hauptsächlich solche Seiten, ja, dass man Geld macht. Ja, also die wenigsten Hacker gehen ja, mir ist fad, ich hack jetzt das und schreibe irgendwelche unordentlichen Sachen hin oder was weiß ich, irgendwelche unsättlichen Bilder lade ich hoch, die wollen Geld machen, ja. Und wie macht man das? Man steigt über die Plugins ein, Yoast, was weiß ich, ja, oder E-Mail-Plugins, Mailchimp, und schaut, dass man Nutzerdaten abgreift und die haben im Schwarzmarkt einen guten Wert, ja, wenn du ein paar hundert, ein paar tausend greifst du locker ab, vor allem wenn du einen halbwegs großen Webshop über WordPress anschaust, ja, ich meine, bei dir wäre es uninteressant, dich zu hacken jetzt zum Beispiel, ja, du hast jetzt keinen Webshop oder Userdaten, jetzt irgendwie schaut um, aber, ja, Webshop, ein paar tausend, ja, vielleicht 10.000, ja.
Genau, das ist ja schnell da drin, ja. Naja, klar.
Also,
ja. Wobei, sowas bietest du jetzt nicht an, oder? Also einen Webshop, aufzusetzen, einen selbstprogrammierten?
Doch, auch, ja.
Selbstprogrammiert?
Also ich empfehle normalerweise bei solchen Webshops, empfehle ich, selbstprogrammiert macht das mittlerweile wenig Sinn, außer du willst etwas sehr Spezielles, ja.
Ja.
Also du willst was sehr Spezielles, ich kann es machen, ja, aber da muss man halt schauen, es macht halt viel mehr Sinn, das über Shopify zum Beispiel zu machen.
Genau, es gibt ja so viele Shop-Systeme.
Eben, ja, also ich empfehle immer Shopify, weil du kannst es so gut mit Marketing kombinieren, was ja dann auch jemand, also wenn du ein Dropshipping-Shop jetzt zum Beispiel aufmachst, weil das ja viele, das ist auch gerade so ein Trend, sage ich jetzt mehr oder weniger, oder generell im Marketing, du brauchst Marketing, ja, sei es auf Meta mit Facebook, Instagram oder sonst irgendwo, ja, du brauchst halt Werbung und das ist so ein gutes Ökosystem, Shopify, also das kann ich Ihnen empfehlen und vor allem, du hast ein super Dashboard, du siehst deine Sales und so weiter, also das alles selbst zu programmieren, da muss es schon einen sehr, sehr speziellen Anfrage haben und es dauert natürlich auch, ja, also der Webshop an sich ist kein Problem, ja, was das Problem dann ist, wenn du die Sales tracken willst, ja, dann musst du irgendwo anders einen Account aufmachen. Das macht keinen Sinn, das selbst zu programmieren. Das macht einfach keinen Sinn. Ja, weil, wie gesagt, da muss man auch wieder schauen, macht das Sinn, das neu zu programmieren oder nehme ich was vorhandenes mit meiner Components? Das heißt, macht nur Sinn, da Zeit reinzustellen.
Ja, klar.
dann natürlich auch viele wollen dann direkt ein Buchungssystem verbinden oder so weiter. Ja.
Ja.
Das dann zu machen, das ist auch, also das gibt's alles in Shopify mit den Add-ons und so weiter.
Ja.
Multiple Languages, unterschiedliche Währungen, die Payment-Systeme zum Integrieren. Mhm. Ja. Das Shopify-Payment-System ist auch sehr gut.
Das ist ein
Genau, ja, also das ist, boah, ich denke gerade drüber, dass das selbst zu organisieren ist Horror, ja. Also das kann doch Jahre dauern eigentlich, Monate, Jahre reden wir darüber schon, sowas wirklich zu entwickeln, weil du dann auch so enorme Sicherheitssachen bedenken musst. Und dann musst du auch noch selbst die GDPR, Datenschutz und so weiter bedenken und das alles. Ja, den California Privacy Act, das auch viele vergessen eigentlich. Ja.
Also ja,
USA haben sogar auch sowas wie eine GDPR, gilt halt nur für Kalifornien, aber selbst die haben, selbst da machen sich Leute so ein bisschen Gedanken über ihre Daten mittlerweile, selbst in den USA. Ja.
Genau, und dann hast du das alles programmiert und dann ist halt schon ein halbes Jahr weiter und du kannst eigentlich wieder von vorne anfangen bei vielen Sachen.
Genau,
oder zumindest neue Sachen integrieren, weil Datenschutzrichtlinien gab es jetzt neue oder so.
Mhm. Erstens das und plus das Internet und die Technologien.
Ja, das ist alles weiterentwickeln.
So schnell. Also wenn du jetzt ein Jahr brauchst, um irgendetwas zu entwickeln, vor allem im Web-Development, dann kann das so sein, dass du denkst, also ich meine, dass dann 5-6 Monate später quasi irgendwas rauskommt und dann denkst du, boah, das benutze ich das Ganze 2 Monate weniger, oder das ist viel besser, viel sicherer, viel schneller. Ja, da muss man schauen, da nimmt man was Fertiges und fertig. Ja, da muss man einfach. Natürlich würde ich das auch professionell einrichten lassen, weil er dasselbe wieder sein kann wie mit WordPress. Ja,
ja klar.
Ja. Ja, und dass die Website muss trotzdem gut aussehen, ja, und auch im Website-Builder. Ja. Der Shopify-Website-Builder ist definitiv nicht der beste, den ich kenne. Ist gut, aber Wix zum Beispiel ist besser, so meiner Erfahrung nach, ja. Aber es ist gut. Man kann sehr viel mit eigenen Plugins und selbst sehr viel Selbstcode hochladen in Shopify, das finde ich ganz cool. Mhm. Ja. Also bei Shops würde ich jeden einfach wirklich straight Shopify empfehlen. Es macht null Sinn, das irgendwo selbst programmieren zu lassen. Ja. Außer vielleicht die Website und dann den Code hochladen lassen. Ja, aber die ganzen Funktionen dahinter.
Mhm. Unmöglich. Ja, aber halt die Landingpage. Aber dann gehst du zum Shop rüber von dort.
Genau. Ja, so eine Landingpage dann eben da machen lassen. Ja. Und ja, fürs Marketing ist eh klar, auch in einem Profi einstellen lassen, weil viele sagen, ja, das ist ja eigentlich gar nicht so schwer und da kann ich meinen YouTube und hey, auf Fiverr sehe ich dann einen Typ, der macht mir das für 30 Euro. Ja, das habe ich auch versucht und benutzt und so weiter und das Ergebnis war dementsprechend, ja. Also auch auf Fiverr, wenn du gute Leute willst, dann es werden auch immer teurer und dann gibt es genauso diese Fiverr Pros, ja, die kosten dann auch zwischen 2.000 und 3.000 Euro, ja. Also das ist nicht dann billig, ja. Da muss man aufpassen. Für so etwas, ja, nicht immer das Billigste nehmen, definitiv nicht, wenn es um Webdesign, um Sicherheit im Web geht und Websites und so weiter, da würde ich wirklich aufpassen, wenn es ums Sicherste geht, ja, wenn ich mir irgend so eine Handyhülle, keine Ahnung, auf Wish bestellen möchte, ja, 2 Euro, was kann da schief gehen, ja, aber bei Websites, ja, da kann was schief gehen fürs Business.
Da kann einiges schief gehen. Okay, ja, Maurice, ganze Podcast-Episode voller Tipps und Tricks zu Urlaub.
Ja, genau.
Zu den schönsten Stränden, zu Dschungelausflügen, wo man in Kolumbien sogar Schnee sehen kann. Welche Karibikländer man nicht bereisen sollte.
Ja.
Bis hin zu SEO-Optimierung, ganz viele Tipps, auch Backlinks nicht zu kaufen, sondern selbst zu setzen, dort, wo sie relevant sind. Und für Shops am besten Shopify nehmen. Wenn das, also es kommt drauf an,
genau,
doch da wieder drauf an, was für einen Shop du aufsetzen möchtest. Also vielen Dank für die vielen Tipps und Tricks, die du hier gebracht hast. Ach, ich habe jetzt gerade ganz viele vergessen in der Aufzählung. Ich meine, Unternehmen gründen,
genau, wie man kannst du selbst nochmal den Podcast dann anhören.
Ja, genau, den muss ich mir selbst nochmal anhören, um das zusammenzufassen.
Ja, aber viel Information in wenig Zeit verpackt. Ja, aber ich hoffe, dass ich irgendwie vielleicht einen super Tipp gegeben habe.
Ja, vielen Dank dafür. Und ich würde gerne so langsam zum Schluss kommen. Ich hatte ja vorhin gesagt, hier, ich habe einen Espresso dabei, hier kurze Episoden und so. Jetzt sind wir doch bei weit über einer Stunde. Ja. Aber ich denke, das hat sich gelohnt. Und nochmals, vielen Dank.
Vielleicht sieht man sich ja noch einmal. Ich habe noch viele Tipps zu erzählen. Ja. Danke für deine Zeit.
Noch mehr, oh weh.
ich habe ein breites Wissen. Ja.
Alles klar, klingt gut. Ja, vielen Dank.
Danke dir.
Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, danke.
Aber Moment, ich will dich jetzt hier nicht rausschmeißen.
Das, ja, ja, ich weiß, dass das
vielleicht gerade so.
Nein, nein, ich weiß, dass das der Podcast war, dass du das zusammenschneidest.
Nee, das meine ich jetzt nicht. Das bleibt jetzt hier im Podcast drin.
Ach so.
Das hört sich jetzt vielleicht auch für die Hörerin so ein bisschen so an, als ob ich dich hier gerade rausschmeiße. So war das gar nicht gedacht. Ich wollte jetzt nur so langsam dann mal.
Okay, nein, ich dachte, du denkst, ich schließe jetzt das Fenster und so weiter.
Nee, das musst du auch nicht.
Ja.
Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Auch in den nächsten Wochen kommen spannende Interviewgäste und Impulse. In der Zwischenzeit kannst du dich auf adutago.academy über Projektmanagement und Führung informieren. Eine Riesenfreude würdest du mir machen, wenn du mir Themenwünsche schickst, den Podcast kommentierst oder ihn teilst. Und melde dich gerne zum Impulsletter, dem Newsletter der Adutago Academy an.
An der Stelle habe ich noch eine Event-Empfehlung für dich, und zwar hybrides Projektmanagement am 15. Dezember 2022. In diesem Eintages-Workshop lernst du Methoden und Frameworks kennen, die je nach Situation in deinem Projekt angewandt werden können. Mit den richtigen Werkzeugen im Gepäck ist der Weg zur wahren Agilität machbar. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst und dir den Podcast angehört hast. Bis zum nächsten Mal, dein Patrick.